fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black, or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Diese Folge wird präsentiert von thrillandkill.com, die Seite für Horrorfilme und Thriller.
Hallo. Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute gibt es mal eine außerplanmäßige zusätzliche Extra-Folge noch, denn ich habe heute das Vergnügen, mit Niklas vom YouTube-Kanal Fancy Reviews zu sprechen. Und da wir beide große Alien-Fans sind, lag es doch nahe, dass wir über den neuen Alien Romulus sprechen werden. Und ich freue mich natürlich sehr, dass das geklappt hat. Hallo Niklas.
Hi Alex.
Schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, freut mich.
Ich freue mich für die Einladung.
Gerne, gerne. Hat ja wunderbar funktioniert. Es freut mich natürlich auch immer mal, den einen oder anderen YouTuber hier dabei zu haben. Jetzt bist du auch dabei. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, dass viele wissen, wer du bist, aber jetzt mit dem Namen Niklas erstmal noch nichts anfangen können. Deswegen kannst du ganz gerne dich doch mal vorstellen. Erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Die meisten kennen mich vielleicht, wenn sie mich denn kennen, als Fancy Reviews auf YouTube. Aber ich heiße eigentlich Niklas. Und ich mache dort einen YouTube-Kanal, auf dem ich Filme reviewe im weitesten Sinne, mit einem Schwerpunkt auf Horrorfilmen. Aber ich lasse mir eigentlich auch offen, andere Filme zu besprechen. Und ich versuche das so ein bisschen in einer unterhaltsamen, aber auch informativen Weise zu tun, dass man nach meiner Review vielleicht das Video ausschaltet und sich denkt, aha, vielleicht habe ich jetzt ein, zwei neue Gedanken, frische Inspiration oder vielleicht was über Filmproduktion gelernt, was da hinter den Kulissen passiert ist. Das sind so die Dinge, die ich auf meinem Kanal vermitteln möchte.
Ja, wie lange machst du das jetzt?
Seit 3 Jahren oder zwei, ehrlich gesagt, da müsste ich jetzt tiefer nachdenken, um da eine belastbare Zahl zu finden. Also über 2 Jahre auf jeden Fall mache ich das.
Okay, okay. Ja, ich finde es sehr interessant, wie das gekommen ist, dass wir jetzt hier zusammen am Mikrofon sitzen. Mir ist dein Kanal schon vor einigen Monaten mal aufgefallen und habe mich durch deine Videos geklickt. Und dann, wie das so bei YouTube ist, ne, man versteht ja den Algorithmus nicht immer, wurdest du mir plötzlich nicht mehr gezeigt. Also irgendwie waren deine Videos dann weg.
Skandal.
Ja, aber hallo. Und dann aber irgendwann waren sie wieder da. Da wurdest du mir auf einmal wieder vorgeschlagen. Und ich weiß noch, dass ich mich erinnert habe und gedacht habe, ach, guck an, von dem hast du doch schon mal Videos gesehen. Und seitdem folge ich dir auch und guck eigentlich fleißig alles. Und erst nach Monaten dann irgendwann habe ich gedacht, eigentlich wäre es doch mal eine gute Idee, dich anzuschreiben. Vielleicht hast du ja Lust mal hier auf eine gemeinsame Folge. Und das ist schon lange her. Ich habe dich, glaube ich, Mitte Mai angeschrieben. Ja, ich schätze mal, Mitte Mai kommt hin und jetzt haben wir Ende August, so gut wie, hat also jetzt dann doch ein paar Monate gedauert, bis es endlich geklappt hat, aber jetzt sitzen wir hier und wir haben auch ein Thema gefunden, was natürlich auch nicht verkehrt ist, ne? Ich glaube, ein Thema ist ja auch ganz nett.
Ja.
Ja, finde ich auf jeden Fall super, dass du dich gemeldet hast und dass es geklappt hat und ich gehe davon aus, dass wir ein sehr interessantes, tolles Gespräch führen werden jetzt hier.
Ich hoffe auch und weißt du, was ich auch hoffe, dass wir in vielen Dingen nicht einer Meinung sind, weil ich finde das Schlimmste, wenn ich Podcast höre, ist, wenn die sich gegenseitig immer nur so bejahen und so Honig um den Mund schmieren und sagen, ah ja, da hast du recht, das war ja auch genauso, wie ich das denke. Ich hoffe auf ein bisschen Reibung in diesem Podcast.
Ja, ja, das stimmt. Du hast absolut recht. Ich habe meine gewisse Zeit zu Anfang zumindest, also das ist jetzt schon 3 Jahre her, da habe ich darauf geachtet, dass ich mit jemandem einen Film bespreche, der oder die halt eine andere Meinung ist, ne? Also, dass man sich dann praktisch, genau wie du sagst, nicht immer nur zustimmt, sondern ein eine gewisse Diskussion halt auch startet dadurch, weil das halt einfach interessanter ist, ne? Und da gibt's halt einige Folgen, die ja schon entstanden sind, wo wir ja dann, Haus der tausend Leichen zum Beispiel ist noch nicht erschienen, in dem Film fand ich unfassbar grottig und, aber die Shanti fand ihn super und mit Tom habe ich über The Visit gesprochen, der ihn klasse fand, aber ich fand ihn furchtbar und da hat man sich natürlich dann schön austauschen können und versucht, sich gegenseitig davon zu überzeugen, der Film ist schlecht, nein, der Film ist gut. So kommen halt einfach die cooleren Gespräche zustande. Aber also hast du absolut recht mit dem, was du sagst. Ich gehe aber davon aus, spätestens, ich glaube, wir müssen mal sagen, worüber wir reden, ne? Also es ist nicht so, dass keiner es weiß, ne? Aber ich muss es trotzdem sagen.
Steht eventuell im Titel, aber ja, auf der Tonspur macht es auch Sinn, das mal ausgesprochen zu haben.
Richtig, genau. Also wir haben beide uns natürlich Alien Romulus angeguckt. Ich habe ihn ganz frisch gestern gesehen mit Carina und Jenny, das sind zwei Teilnehmerinnen, in Kaiserslautern im UCI und habe ihn noch wunderbar frisch im Kopf. Du hast ihn, hast du mir gerade schon gesagt, letzte Woche Sonntag gesehen, also jetzt vor 7 Tagen. Aber ich gehe mal davon aus, du hast ihn trotzdem noch sehr gut im Kopf. Und wir machen heute eine Review. Erst bleiben wir spoilerfrei. Das bleibt nicht aus, ne? Erst bleiben wir spoilerfrei und dann gehen wir so ein bisschen in den Spoiler-Part. Und zum Ende der Folge machen wir unser persönliches Ranking. Ich bin sehr gespannt darauf. Wir nehmen die 7 Alien-Filme und gehen vom schlechtesten bis zum besten durch. Und ich glaube, dass wir spätestens da unterschiedlicher Meinung sein werden. Ich bin gespannt.
Eventuell.
In Ordnung. Okay, dann ja, kommen wir mal rein. Es hat ja lange gedauert, bis wir endlich einen neuen Alien-Teil bekommen haben. Und jetzt ist ja von Fede Alvarez ein, in meinen Augen, wirklich ganz, ganz toller Alien-Film entstanden. Ich habe den gestern geschaut, ich war voll drin, mich hat vieles begeistert, aber auch einiges, naja, enttäuscht will ich nicht sagen, aber es gab so ein paar Entscheidungen, die ich nicht verstehen konnte. Jetzt würde ich gerne erstmal von dir aber wissen, wie hat er dir denn gefallen? Bist du denn jetzt richtig positiv, was Romulus angeht, oder warst du dann eher enttäuscht?
Nee, ich bin richtig positiv, was diesen Film angeht. Der hat mir sehr viel schöne Momente beschert. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass er schon in weiten Teilen viele Motive aus den anderen Filmen wieder aufgreift, aber dass er zum ersten Mal in diese Richtung Slasher-Alien-Film geht. Also die Protagonisten sind alle ein bisschen jünger und wir haben so verschiedene Slasher-Motive, die für die ich halt mega empfänglich bin, einfach so eine subjektive Wahrnehmung. Und dementsprechend hat er mir so vom Grundton einfach sehr gut gefallen. Und es gibt auch noch unzählige Kleinigkeiten, die ich toll finde. Und diese Kritik, die ich jetzt schon gehört oder gelesen habe an verschiedenen Stellen, da können wir dann nochmal drauf eingehen, die kann ich gewisserweise nachvollziehen. Aber mich hat das unterm Strich fast gar nicht gestört bei diesem Film.
Okay. Ja, also ich habe natürlich auch gelesen, dass einige sagten, unter anderem auch Teilnehmer jetzt hier des Podcasts, es gibt ja auch eine Telegram-Gruppe, wo ja dann sich alle auslassen untereinander oder auf Discord natürlich auch. Und dann habe ich dann schon gelesen, ja, Alien hat mich übrigens enttäuscht. Und dann dachte ich mir so, ah, das kann ich aber irgendwie schwer glauben, weil ich habe ja Trailer gesehen und Teaser gesehen und ich konnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Film mit so fantastischen Bildern dann doch wirklich enttäuscht, letzten Endes, ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Ne? Ich meine, wir haben alle schon tolle Trailer gesehen, dann der Film war am Ende Schrott, ne? Das kennen wir ja alle. Ich bin dann, auch im Internet habe ich natürlich dann negative Kommentare gelesen oder auch schon gesehen auf in anderen YouTube-Videos, wo ich mir denke, naja gut, das kann doch jetzt unmöglich wahr sein. Ich habe den gestern geschaut, ich bin wirklich unvoreingenommen reingegangen, ne? Weder mit dem, der ist klasse oder der ist schlecht, sondern absolut habe ich mich drauf eingelassen und ich muss sagen, ich war wirklich sehr, sehr angetan. Also wann hat man das letzte Mal einen Alien-Film gehabt im Kino, der so klasse abgeliefert hat? Also das waren so meine Gedanken, ich habe halt immer überlegt, ist der jetzt besser als Covenant, ist der jetzt besser als Prometheus?
Ich finde das schwer zu vergleichen, diesen Film mit Alien Covenant oder Prometheus, weil das so unglaublich, ich finde die Filme sind so anders, dass der Vergleich fast unmöglich ist. Also was Ridley Scott mit seinen Prequels da veranstaltet hat, war ja nochmal so komplett in eine neue Science-Fiction-Welt so ein bisschen seinen Finger reinzustecken und reinzudippen und die mit ein bisschen Alien-DNA anzureichern. Aber so die, das wurde dem Film ja auch immer vorgeworfen, dass sie ja eigentlich kein richtiger Alien-Film sind. Mhm. Und Fede Alvarez hat jetzt halt genau den, also ich sage jetzt, ich verallgemeine jetzt mal, also sag den Fans das gegeben, was sie eigentlich die ganze Zeit eingefordert haben, nämlich mal wieder so eine richtig klassische Alien-Geschichte in einem neuen Setting natürlich und mit jüngeren Protagonisten und so weiter, aber eben mit allem, was sich so ein Fanservice-Herz wünschen könnte.
Das stimmt. Also Fanservice ist hier absolut geboten worden, ne? Das muss man echt sagen. Es gibt hier ja sehr viele kleine Dinge, die mir ja aufgefallen sind, wo man, wahrscheinlich sind mir auch gar nicht alle aufgefallen. Bei vielen Dingen habe ich mir schon gedacht, ja, Mensch, klasse. Also das ist ja wirklich richtig super. Das sind ja so ein paar Punkte, die Fede Alvarez hier ja auch wieder gemacht hat, wie er auch in Evil Dead vor mittlerweile über 10 Jahren, also im Remake. Er greift ja dann auch auf das Original zurück, um ja dann so Kleinigkeiten dann zu benutzen. Ne? Also das wirst du mit Sicherheit wissen, wenn ja Mia dann ja besessen wird und ja dann dieser Sturm ja kurzzeitig in diese Hütte kommt, da hörst du ja im englischen Original dieses One by one we will get you. Das ist so ganz leise im Hintergrund zu hören. Und das ist ja aus dem Original Tanz der Teufel rausgenommen worden. Also dieser Tonfetzen wurde genommen und eingearbeitet. Und das kapierst du natürlich nur in der englischsprachigen Version. Und das ist ja hier auch gemacht. Also du hast ja hier auch Töne im Romulus, die man in Alien 1 und auch in Alien 2 hört. Und das finde ich halt einfach richtig klasse. Ja, also da war ich wirklich voll in Nostalgie-Mode gestern. Erstaunlicherweise haben meine Begleitungen das jetzt gar nicht verstanden, weil die jetzt nicht so im Alien-Thema drin sind und auch um einiges jünger sind als ich noch. Und den musste ich dann halt erst nachher erklären, dass dieses Geräusch aus dem ersten Teil war und aus dem zweiten und so. Das klar, das kennen halt wirklich nur eingefleischte Alien-Fans, verstehen das halt und hören das halt erst raus. Ne? Ging dir das dann so? Hast du dann solche Punkte dann registriert und gehört?
Ja, also einerseits muss man erstmal sagen, dass dass das handwerklich einfach wahnsinnig gut von Alvarez gemacht wurde, weil also der Typ, der hat anscheinend, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar die Alien Games gezockt. Also der Typ ist richtig deep im Alien Game drin. Mhm. Und das merkt man einfach an vielen Stellen, dass da nicht, weiß ich nicht, jemand die Lore hingeworfen bekommen hat und er hat dann da ein bisschen drin rumgeschrieben, sondern der hatte da Bock drauf und der weiß auch, was er da gemacht hat. Und ich muss sagen, der Score, also die Musik bei Alien, die hat mich nie so wirklich gecatcht. Habe ich auch nie so, ich fand von Alien 1 den Score auch so, weiß ich nicht, der hat mir so wenig gegeben. Ich fand den auch teilweise ein bisschen fremd, was dann für das Thema vielleicht wieder passen würde. Aber im Großen und Ganzen hat er mich nie abgeholt. Was mich aber viel mehr abgeholt hat, jetzt im neuen Alien Romulus, ist, dass nicht nur auf der akustischen Ebene, sondern auch auf der visuellen Ebene, das perfekt an den ersten und den zweiten Teil angeknüpft hat. Also die Set-Pieces und die Raumschiffe, wie die aussehen und die ganzen Knöpfe und die Steuerungskonsolen und so weiter, das ist, also im ersten Teil hat man da so ein bisschen das damit verglichen, dass das so eine Art industrieller Albtraum ist, in dem man gefangen ist, also ohne Hologramme und Touchscreen und so weiter, sondern alles sehr manuell und haptisch und so weiter. Und das wurde wahnsinnig gut in diesem Film übertragen. Also würde man diese beiden Filme Alien 1 und Alien Romulus hintereinander schauen, dann würde man sofort glauben, dass die in derselben Zeit spielen oder zumindest in derselben Technologisierungsstufe dieser Zivilisation, die wir dort sehen. Und das musst du auch erstmal schaffen. Ein Film, der jetzt ja auch von 1979 ist ja der erste, wenn ich mich nicht ganz irre, das einfach zu reproduzieren.
Ja.
Also das fand ich, was diesen Nostalgiefaktor ausgelöst hat. Ich meine, ich war ja lange nicht geboren, 1979. Das hat mich da am meisten gecatcht.
Ja, das ging mir gestern ganz genauso. Ich habe das gar nicht erwartet. Ich habe, als der Film anfing, erwartet, dass alles so mega Hightech ist, weißt du, also Flatscreens, Tablets, Touchscreen und all so diesen Kram, wo man natürlich aber wirklich eine super Entscheidung getroffen hat, das ja nicht zu machen. Dieser Film hat ja trotzdem, also dieses Raumschiff hat ja trotzdem diesen analogen Look. Selbst das Bild ist teilweise mit Störungen und Schnee bedeckt, wie es halt früher analog auf dem Bildschirm war. Heute im Jahre 2024 sind wir das natürlich, weiß Gott, nicht gewohnt mehr. Das kennt ja kein Mensch mehr. Ich meine, wir drehen ja heute schon am Rad, wenn wir ein Bild sehen, das irgendwie Ende der 90er und Anfang der 2000er entstanden ist, wo wir noch so diese riesigen Monitore gesehen haben. Ne? Und da denken wir ja schon, um Gottes Willen, was waren das für Klötze, die wir auf dem Tisch hatten? Und wir reden von gerade mal etwas über 20 Jahren, die das her ist. Ne? Und wie sie das gemacht haben, hat mich halt schlichtweg umgehauen gestern, dass alles diesen analogen Look hat, obwohl es in unserer weit entfernten Zukunft spielt. Wir wissen natürlich, das wussten die 1979 nicht, dass wir irgendwann natürlich eine viel bessere Technik haben, aber die haben halt das nicht übernommen, so aus unserem Wissen von heute, sondern haben halt einfach den technischen Stand von 1979, so wie sie gedacht haben, wie er in der Zukunft ist, beibehalten. Und das war wirklich grandios umgesetzt, fand ich. Das hat ja Ridley Scott in Covenant und Prometheus, die ja vorher spielen, nicht gemacht, ne? Wenn ich mich nicht irre, ne? Ich glaube, da war alles technisch besser. Obwohl es vorher spielt.
Ja, genau. Das war ja auch immer etwas, wo dann sich Leute beschwert haben, wie kann das denn so viel hochentwickelter sein, wenn das 30 oder 40 Jahre vor Alien 1 spielt. Das Fass will ich gar nicht aufmachen, weil man da auch tief eintauchen könnte in beide Richtungen. Ich möchte noch eine Anekdote erzählen, um nochmal zu zeigen, wie gut dieses Set-Design einfach gemacht wurde. Und zwar bei Alien 1 hat der Raumschiff-Designer sich ein System überlegt, wie sozusagen gewisse Räume mit so Symbolen markiert werden. Und da gibt es beispielsweise so ein Bild, da ist so ein Zeichentrick-Figürchen, was so auf dem Kopf steht und drunter ist so eine rote Linie oder sowas. Und das hat er sich für verschiedene Dinge ausgedacht und auf dem Boden sind dann so Linien, die in diese Räume führen. Und das haben die in Alien Romulus auch wieder eingebracht. Und da hält, weiß ich nicht, in irgendeiner Szene hält er kurz die Kamera drauf und da dachte ich mir, ja, du hast dir den ersten Teil und die Machart einfach angeschaut, hast dir die geilen Sachen rausgenommen und verstanden, was damals entwickelt wurde und überträgst es jetzt auf diesen Film. Und von diesen Momenten, sind mir sicherlich auch nicht alle aufgefallen, gibt es sehr viel in diesem Film.
Ja. Also bewusst sind mir drei Dinge aufgefallen, wahrscheinlich mehr, aber ich habe jetzt so drei Dinge im Kopf, die mir ganz klar aufgefallen sind. Also als das Raumschiff dann ja direkt, weißt du, zu Beginn angeflogen kam und absolute Stille, nichts zu hören und dann, dass es sich ja dann, also die Technik dann ja einschaltet, ist ja 1:1, ja. Im ersten Teil. Das klingt für mich immer so, weißt du, dieses Radadadadadadad, das klingt immer wie so ein alter Drucker für mich. Da muss ich immer dran denken. Und das fand ich schon mega. Dann hast du später, wenn sie ja dann mit dieser Wumme dann schießt auf die Aliens, hast du ja eindeutig die Schussgeräusche aus dem zweiten Teil. Die sind ja 1:1 übernommen, was ich auch mega fand. Und du hast in einer Szene, wenn sie am Ende des Films nach unten geht, dieses Geräusch, wo ich so kurz überlegen musste, wo kommt dieses Geräusch her? Das hast du schon gehört. Ich wusste ja, es ist aus Alien, aber ich wusste nicht genau, aus welcher Szene. Ein paar Momente später ist mir dann eingefallen, wenn Kane von dem Facehugger angegriffen wird und er ja erst in das Ei guckt, ne? Weil als sich dieses Ei öffnet, da hast du so ein schrillendes Geräusch praktisch dabei. Und das haben sie auch übernommen in Romulus. Das hörst du im Hintergrund, wenn sie unten ankommt, wenn sie da diese Leiter runtergeht. Und dann hörst du das im Hintergrund. Das ist dir nicht aufgefallen, ja?
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Crazy. Also ich glaube, du vielleicht bist du auch so ein akustischer Mensch, der sozusagen mehr für diese Art der Nostalgie empfänglich ist.
Bei mir wahrscheinlich,
ist das, glaube ich, eher so visueller Natur. Aber Thema Geräusche würde ich auch noch gerne eine Sache anfügen, die mir extrem gut gefallen hat. Und zwar nicht nur die Geräusche, die hörbar sind, sondern auch die Geräusche, die nicht hörbar sind. Und da geht es so Richtung Sounddesign. Und das passiert in der ersten Szene, deshalb sage ich das jetzt einfach. Der Film startet in absoluter Stille. Und das ist etwas, was mich ein bisschen stört bei Science-Fiction-Filmen oder vielen, die ich gesehen habe, dass im Weltraum gibt es ja einfach kein, also da ist ja nichts, da gibt's ja auch keine Schallwellen, die sich bewegen können, deshalb herrscht da absolute Stille.
Ja.
Und trotzdem hören wir meistens, also wir denken jetzt einmal mal an Star Wars, das ist ja ständig so, hören wir trotzdem Explosionen und Pipapo. Und der Film war jetzt seit langem mal wieder einer, wo ich dachte, mein Gott, ist das da gut umgesetzt. Auch die Spannung, die damit vermittelt wird. Der Film nennt sich, also hat ja auch diesen Slogan, im Weltraum hört dich niemand
schreien.
Ja, genau, das hat der Alien 1, aber ich glaube, Romulus hat das jetzt ein bisschen noch verändert.
Okay.
Aber dementsprechend ist es meiner Meinung nach perfekt umgesetzt gewesen, weil das Nicht-Dasein von Geräuschen im Weltraum gepaart mit diesem mit der Spannung, die aufgebaut wird, weil später kommt dann auch noch eine Szene, in der das nochmal aufgegriffen wird, die hat mich extrem geflasht. Nicht das, was sozusagen anderes an älteren Effekten nochmal oder Sounds draufgelegt wurde, sondern dass man da endlich mal dem Weltraum das gegeben hat, wofür der Weltraum fucking steht. Geräuschlos, da ist nichts im Weltraum. Gebt mir das.
Man musste allerdings nachvollziehen, dass die damals, wenn sie einen Film gedreht haben, ja Geräusche verwendet haben, weil sich natürlich die Zuschauer damals gefragt hätten, warum hört man nichts? Ne, weil wie viele Zuschauer damals wussten, dass man im Weltall nichts hört?
Aber du könntest ja auch den Ansatz haben, das interessiert mich ja nicht als Filmemacher, ich will ja meinen Zuschauer vielleicht verwirren ein bisschen oder dann soll der sich mal informieren. Vielleicht denkt er ja nach dem Kinobesuch dann darüber nach, wieso war dann eigentlich nie Geräusche da, als diese Raumschiffe im Weltall waren? Wie kam das eigentlich? Und dann informieren die sich und dann hast du dem Zuschauer noch ein bisschen Wissenschaft beigebracht.
Ja, das ist richtig. Da hast du nicht Unrecht. In Gravity mit Sandra Bullock und George Clooney, ich denke, den hast du bestimmt auch mal gesehen.
Nee, da fand ich so langweilig, den Trailer, da habe ich gemieden. Aber wenn du jetzt sagen würdest, der ist wahnsinnig gut, würde ich mir den vielleicht mal reinziehen.
Okay, alles klar. Wahnsinnig gut ist er nicht, nein. Das muss ich direkt sagen, er ist unfassbar gut gemacht, aber der Film ist schon eine Mogelpackung in Anführungsstrichen, weil der geht irgendwie 1:15 und dann hast du da drin dann noch mehrfach Szenen, die so unnötig in die Länge gezogen werden, um den Film dann noch zu strecken. Und das hat mich damals im Kino schon echt tierisch geärgert. Der Film ist visuell ein Meisterwerk, das muss man echt sagen. Selten sowas Gutes gesehen, aber er ist halt storytechnisch einfach schlichtweg gar nichts. Es gibt keine Story, weil sie ja nur versucht, sich zu retten. Okay, und dann kommt ja dann noch dazu, dass es halt einfach Szenen gibt. Ich sag halt nur die Szene mit dem Hund. Es gibt einen Moment, wo sie dann wie so ein Hund jault in dem Spaceship da. Und ich finde das finde ich so dumm. Also das hat mich einfach schlichtweg geärgert. Da hat man halt echt gemerkt, die wussten nicht, was sie noch an Story einbauen sollen, weißt du?
Moment, da habe ich jetzt aber eine Rückfrage.
Okay.
War da ein Hund in der Szene oder... Weil du gesagt hast, die Szene mit dem Hund oder hat die wirklich geheult wie ein Hund?
Ja, also es ist so, dass sie versucht, mit per Funk natürlich die Erde zu erreichen. Und sie muss dann wohl, glaube ich, in ein russisches, unbemanntes Space Shuttle gestiegen sein. Da ist sie irgendwie hingekommen, weil ihr eigenes ja kaputt war. Und dann ist sie dann, weil das ja alles russisch gekennzeichnet war, musste sie nur klicken und drehen und machen. Und dann hat sie irgendwann eine russische Person am Funk gehabt, die halt dann russisch mit ihr redete. Und sie konnte jetzt ja aber nicht mit ihm reden. Und plötzlich hört sie im Hintergrund einen Hund. Und der heult. Und deswegen heult sie mit ihm mit. Und das macht halt einfach schlichtweg keinen Sinn. Also das ist halt so, soll so ein bisschen zeigen, dass sie sich vielleicht aufgibt in dem Moment. Ich weiß es nicht. Aber das hat mich halt schlichtweg geärgert und genervt im Kino damals, weil das halt so unnötig war. Ne? Weil der Film damit so richtig offensichtlich in die Länge gezogen wurde. Aber ich wollte halt das sagen, eigentlich, deswegen kam ich darauf, wenn am Anfang ihr Space Shuttle getroffen wird von diesen Brocken, die ja dann vorbeigeflogen kommen, da hörst du auch keine Geräusche. Da hörst du wirklich nur Soundtrack. Da haben sie auch gesagt, nee, da gibt es keinen Ton. Und der bleibt halt auch weg. Und das haben die damals auch vor 10 Jahren schon übernommen. Aber ich fand es auch eine sehr gute Idee.
Definitiv, ja.
Ich wollte noch was zum Soundtrack sagen. Du hast gerade gemeint, dass sich der Soundtrack bei Alien noch nie so richtig abgeholt hat. Ich kann das verstehen. Gerade im ersten Teil ist der Soundtrack streng genommen sehr unpassend auch, ne? Der ist ja sehr, sehr, sehr klassisch gehalten von Jerry Goldsmith. Ich meine, wenn man das jetzt hört, dann ist so völlig offensichtlich Alien. Aber man erwartet eigentlich einen anderen Score, ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Das ist irgendwie, ist so ein klassischer Soundtrack ungewöhnlich für so einen Horrorfilm, der da noch im All spielt, ne?
Ja, das könnte auch etwas mit Gewohnheit zu tun haben. Wir kennen ja alle die Horrorfilme, in der dann irgendwelche atonalen Geräusche eingespielt werden und dann zittert so durch den Raum. Und dementsprechend ist der Score von Alien 1 ein bisschen ungewöhnlich und passt nicht so sehr. Ich würde nicht per se sagen, dass man das dann irgendwie in die Mülltonne hauen sollte. Aber keine Ahnung, ich fand, der hat sich für mich so angehört, als wäre der für einen anderen Film komponiert worden. Und jetzt hatte man den halt an der Hand. Und hat ihn halt dafür verwendet. Ich habe mir auch irgendwann mal durchgelesen, wie es zu dem kam und dass da auch Leute nicht zufrieden waren. Am Ende, man hat den halt genommen, aber genau kriege ich es nicht mehr zusammen. Weiß ich nicht. Also Alien 1 ist für mich jetzt kein Meisterwerk, generell nicht, aber ganz besonders nicht wegen dem Score. Der hat andere Vorteile, andere Aspekte, die den Film unglaublich gut machen.
Ja, das ist richtig, ja. James Horner im zweiten Teil hat ja mit seinem Soundtrack da ein bisschen anders, der war ja schon düsterer, ne? Der ist ja schon, gerade der Anfang, der ist ja schon richtig düster. Ist natürlich dann auch teilweise ein bisschen actionlastiger, ne? Weil er ja auch sehr viel actionreicher ist, der zweite Teil, ne? Die weiteren Soundtracks habe ich gar nicht im Kopf. Ich kann wirklich nur zu den ersten beiden was sagen, aber ich kann dir nicht sagen, nicht einmal sagen, wer die Musik zu den anderen Teilen gemacht hat. Da ist mir also nie irgendwie ein Soundtrack aufgefallen, wo ich sagen muss, boah, der ist super. Oder passt nicht, sagen wir mal so, ne?
Nicht mal bei Alien Covenant, als David die Flöte gespielt hat und ganz frech den Prometheus-Soundtrack nochmal reingesneakt hat?
Nee, tatsächlich ist mir das nicht aufgefallen.
Ja, ist nicht so schlimm.
Okay, ich wollte dich auch fragen, gibt es denn Bilder in dem Film, also irgendwelche Szenen, die dir so richtig gut in Erinnerung geblieben sind? Also ich meine jetzt halt auch jetzt nicht unbedingt eine Szene, sondern einfach so eine Einstellung, wo du sagtest, das ist einfach so, so mega klasse gemacht. Also gerade wenn es jetzt um die Allbilder geht zum Beispiel.
Definitiv. Generell den Anfang, wenn man so das Worldbuilding sieht und wo sich die Charaktere befinden, ohne jetzt zu viel zu sagen, das finde ich gut, weil man da, das gab es irgendwie bei keinem Alien-Film, dass man so richtig mal so eine richtig normale Kolonie gesehen hat, wie die halt funktioniert, sondern wir waren irgendwie auf Militärstützpunkten oder auf einer frischen Kolonie oder so und auf anderen Planeten. Das hat mir gut gefallen, aber so explizite Szenen, die sich so ein bisschen in die Netzhaut eingebrannt haben. Es gibt einen Androiden in dem Film, der wird gerebootet. Und als das passiert, sehen wir die Kamera, wie sie einmal so nach oben schwenkt und seine Augen rollen sich einmal zurück und wir sehen das Logo von der Herstellerfirma in seinem Auge. Ja. Und das hat mich übelst geflasht, weil das alles so gut gepasst hat und zur Spannung der Situation, weil da gleichzeitig noch viele andere Dinge passieren, die sehr spannend sind. Das ist eine meiner Lieblingsszenen, würde ich sagen, in diesem Film. Und es gibt noch eine andere, die sehr viel, weniger spannend ist eigentlich, sondern auch mehr auf dieses Worldbuilding eingezahlt hat. Und zwar, die Protagonisten betreten irgendwann ein Raumschiff und da passieren einige Dinge und die stellen auf diesem Raumschiff halt irgendwas um. Und dann sehen wir einfach nur so vier Ventilatoren, die angehen mit so einem orangenen Schein im Hintergrund. Und es ist so ein bisschen, als wäre man, weiß ich nicht, in der Wüste in so einer klimatisierten Wellblechhütte und jemand hätte die Klimaanlage angeschaltet und alles ist dreckig. Aber es hat einfach die gesamte Situation auf diesem Raumschiff und in der Welt, in der wir uns befinden, so gut visualisiert, dass die einfach in der fucking Zukunft sind. Die haben die Ultratechnologie und trotzdem laufen da irgendwelche verwatzten Ventilatoren in diesen super Hightech-Raumschiffen.
Ja, genau.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, okay. Da hast du absolut recht. Die Szene, die du mit dem Androiden da jetzt angesprochen hast, das war wirklich klasse. Da haben sie ja ein bisschen weiter gedacht, ne? Das haben wir ja in den anderen Teilen nie gesehen. Ich denke nicht, dass das jetzt ein Spoiler ist, wenn wir sagen, dass sie die halt, du hast es ja gerade selbst gesagt, auch rebooten können und ja dann auch Software-Updates machen können. Das fand ich eine super klasse Idee. Und auch den Moment, den du angesprochen hast, als er ja dann so nach oben geht und dann so einfriert kurzzeitig und sie sich ja dann fragen, oh Gott, er ist kaputt oder so um den Dreh. Er ist eingefroren und dann, ja, keine Sorge, er startet nur neu. Und das ist eine ganz tolle Idee gewesen, wie man die Androiden, was wir im Teil 1 und 2 nie gesehen haben auf diese Weise, aber dann so fortgeführt haben. Ne? Bei sowas kann man ja auch schnell Blödsinn machen. Ne? Wenn jetzt, wie viele Leute könnten jetzt sagen, das kann ich mir gar nicht vorstellen bei Bishop und auch bei Ash aus dem ersten und zweiten Teil. Aber absolut kann ich mir das vorstellen. Wir haben es halt nur nie gesehen. Es kam halt nur nie dazu, ne, um jetzt ein bisschen drumherum zu sprechen. Aber die Idee war top. Fand ich super klasse gemacht.
Hast du denn Szenen, wo du sagst, die haben sich eingebrannt, an die denkst du jetzt noch oder heute noch oder hast nie?
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get packs of juicy red, green, black or tri-color variety seedless grapes for $3.99 each. Then get tender boneless chuck roast or steaks for $4.99 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
aufgehört, daran zu denken?
Ja, absolut. Also ich, wenn ich jetzt nur an rein Bilder denke und nicht an eine Szene denke, dann sind das natürlich die Weltallbilder. Ich fand das fantastisch. Ich fand den Ring um den Planeten herum, den sie sich ja allmählich nähern, fand ich super klasse gemacht. Auch später, du weißt bestimmt, was ich meine, da hat der Ring ja noch ein bisschen mehr Bewandtnis und Szene und Screentime, sagen wir mal so, das waren richtig tolle Bilder. Das war einfach umwerfend. Dafür ist Kino echt gemacht, das muss man sagen. Das zu Hause gucken auf dem Fernseher ist natürlich mit Sicherheit auch cool, aber im Kino war das umwerfend. Ich habe das echt geliebt, diese Bilder. Das ist selten, dass ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war und einfach von reinen Bildern so geflasht war. Das war wirklich richtig toll gemacht.
Ich stimme dir vollkommen zu und ich erwische mich jetzt, wenn ich drüber nachdenke, aber auch dabei, dass mich diese Art von wirklich krassen, wirklich aufwendigen und auch weitläufigen Bildern überhaupt nicht mehr flashen, was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass man zu viel gesehen hat oder dass man auch schon zu hohe Erwartungen an gewisse Filme hat, dass man damit rechnet, sowas zu sehen und dass mich dann eher so Kleinigkeiten mehr zum Nachdenken bringen, weil du hast vollkommen recht, diese ganzen, wie das inszeniert ist mit diesem Asteroidengürtel oder was auch immer das ist schon big auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, das ist wirklich sehr gut gemacht. Also wenn es denn ja dann auch dann richtig intelligent ist dann auch noch dazu, ja, das gefällt mir ja auch so super. Du kennst bestimmt den Film Sunshine, oder? Von Danny Boyle?
Nee, glaube nicht.
Okay, alles klar. Also den müsstest du vielleicht mal nachholen. Das ist jetzt kein Horrorfilm, das ist eher ein Thriller. Der ist, also du weißt, das ist Armageddon andersherum. Ne? Es ist also so, dass die Sonne, die hört auf zu brennen und die wollen sie mit einer Atombombe wieder zum Laufen bringen. Das klingt alles schon mal ein bisschen blöd. Also mit Cillian Murphy spielt er mit. Ist in meinen Augen ein superklasse, ganz toller Science-Fiction-Film, der auch mit seinen Bildern unfassbar toll überzeugt, also richtig, richtig schön gemacht und der ist halt auch intelligent. Also es ist ja so, dass sie fliegen ja immer näher auf die Sonne zu und die haben ja auch dadurch die Gefahr, dass sie ja verbrennen könnten irgendwann und die haben aber dann so ein Schutzschild, das halt das eigentliche Schiff halt schützt und dann wird dann da so Dinge besprochen, weil sie dann ja irgendwie eine andere Route nehmen wollen. Da haben sie dann vergessen, die Schutzschilder anders auszurichten. Und jetzt war halt der Winkel nicht 100% korrekt. Und deswegen hat ein Teil vom Schiff hinten dann über das Schutzschild hinausgeragt und ist dann verbrannt. So musst du es dir vorstellen, ja. Und wie das dann aber erklärt wird. Du sitzt da und denkst dir so, macht alles Sinn. Absolut alles plausibel. Obwohl es das gar nicht gibt. Ne? Aber es ist halt einfach so intelligent rübergebracht, dass du jedes Wort glaubst, weil es halt absolut top ausgedacht ist. Und hier ist es auch, es gibt ja diesen Moment, weil sie ja sich ja dann diesen Asteroidengürtel dann ja dann doch eher nähern, als sie dachten. Und dann sagt ja dann auch der, ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht, aber der Android dann, dass aufgrund der Explosion, dass ihre Umlaufbahn halt um wenige Grad verändert hat. Und deswegen ist es jetzt schneller. Wo du halt auch überhaupt nicht das bezweifelst. Das macht halt einfach Sinn. Es ist halt einfach so intelligent erklärt, ob es wahr ist oder nicht, es ist dahingestellt, aber sowas gefällt mir echt richtig gut. Also große Empfehlung, hier geht an dich raus, Sunshine zu gucken mal. Also an alle da draußen. Ja, das ist ein super klasse Film. Ich denke, der könnte dir gefallen.
Ist notiert.
Sehr schön. Vielleicht verstehst du dann auch, was ich meine, weil gerade, wenn es dann um dieses technische Gerede geht, du glaubst jedes Wort. Wie oft guckt man auch einen Film, weißt du, und denkt sich, ah, weißt du, die reden nur Scheißdreck, das ist so ein Nonsens, den man schaut, aber das ist halt da gar nicht der Fall. Es hat richtig, richtig gut gemacht. Und das hat mir hier in Romulus auch gefallen. Also ich habe alles geglaubt, was ich gesehen habe.
Hast du denn verstanden? Würde mich mal interessieren, ob du das weißt. Und zwar, nee, das ist kein Spoiler, ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Und zwar fahren die Protagonisten irgendwann in den Weltraum hoch mit ihrem Schiff so und der eine Dude macht sein Feuerzeug an und es gibt so eine riesige Stichflamme. Hat das physischen Grund, warum das so ist? Weißt du das? Oder ist das einfach nur, weil Fede Alvarez das geil fand?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das eigentlich als ich das gestern geguckt habe, als völlig sinnvoll mir gedacht. Aber wenn ich jetzt überlege, du bist in einem Raumschiff und startest mit so einer Geschwindigkeit nach oben und machst eine Flamme an, die wird praktisch gezogen nach oben. Ich könnte mir vorstellen, dass das sinnvoll ist, ne? Ich glaube eigentlich schon.
Aber dann, der Druck, der kommt doch von oben runter und nicht
von
unten
hoch. Das ist richtig, ja. Du hast recht, die müsste eigentlich ausgedrückt werden, die Flamme, ne? Müsste andersrum sein.
Und es geht doch auch eigentlich darum, dass Feuer größer wird, wenn es mehr Sauerstoff hat. Und keine Ahnung, ist dann mehr Sauerstoff an Bord, wenn man abhebt so? Also das waren so Fragen, die ich mir gestellt habe.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es gerade sagst.
Bin ich so ein bisschen auch drüber gestorben und dachte mir, hat er das jetzt gemacht, weil es einfach saucool aussieht? Oder hat das wirklich einen physischen Hintergrund?
Das ist gar nicht so, ja, die Frage ist total gerechtfertigt. Also jetzt mit der Flamme tatsächlich bin ich skeptisch geworden. Aber vielleicht hast du auch gesehen, dass er sie doch auch dann direkt aufgeraucht hat, ne? Die Zigarette hat er ja, er hat jetzt noch nach unten gehalten, im Mund drin. Und dann war die doch auch sofort abgebrannt bis nach oben hin mit einem Mal.
Genau, er hat sie weginhaliert.
Und das könnte natürlich funktionieren, ne? Das könnte durch den Grund ja passieren, dass sie ja, weil sie ja nach oben fliegen, dass die Glut halt schnell mit einmal komplett nach unten nach oben durchzischt, durch diese Kippe. Das würde Sinn machen, oder?
Ohne in irgendeiner Weise physikalische Expertise zu haben, ja, könnte es.
Ja, okay. Ich denke, da nur was mit der Flamme angeht. Aber da kann man ja auch gerne sagen, dass alle, die hier zuhören und das erklären könnten, können natürlich gerne einen Kommentar hinterlassen. Ne? Das ist ja herzlich eingeladen, uns da aufzuklären. Ne?
Genau, klärt uns da mal auf. Wir brauchen das Knowledge.
Richtig, genau. Ich habe hier noch eine Frage an dich, und zwar, was könnte man besser machen? Wollen wir uns das aufheben für die Spoiler-Review?
Ja, ich könnte auch was dazu sagen, ohne zu spoilern. Und zwar möchte ich einmal sagen, dass man ja mit der Erwartungshaltung in diesen Film gehen könnte, nachdem man das Remake von The Evil Dead gesehen hat, dass es da sehr, sehr saftig zugeht. Das ist nicht der Fall. Trotzdem, wobei Evil Dead natürlich auch auf der Gewaltskala ganz weit oben mitspielt, also kommt ja weniges überhaupt nur ran. Trotzdem finde ich aber, dass dieser Film, was die Gewalt angeht, ein paar zünftige Einstellungen hat, die so in diesem Franchise noch nie gesehen wurden. Deshalb gibt es nochmal einen Pluspunkt von mir. Und es gibt auch ein paar weitere weltraumbezogene Situationen, die ich als originell empfinde, vor allem in diesem Franchise, wie sie dort eingebracht wurden, die man so auch noch nie dort gesehen hat. Auch ein ganz großer Pluspunkt ist, dass ja, dieser Film hat viel Fanservice, es wird auch sehr viel recycelt und es werden teilweise auch One-Liner recycelt, aber... Und ich finde, das geht ein bisschen unter, wenn ich so querlese, was andere Leute darüber denken. Dieser Film erweitert auch die Lore in gewissen Momenten und Aspekten des Alien-Franchise und der Alien-Welt. Und wie sie erweitert wurden, das hat mir sehr gut gefallen. Es war nämlich klug und es war, also da hat sich jemand Gedanken drüber gemacht.
Mhm. Und Fede Alvarez hat selbst das Drehbuch geschrieben, ne? Mit jemandem zusammen.
Ja, ja.
Es kommt genau. Sogar aus seiner eigenen Feder. Also ist natürlich auch ein leichtes, weißt du, als Regisseur
aus sich hinzusetzen. Aus seiner eigenen Fede.
Ja, genau. Das ist natürlich ein leichtes, weißt du, sich als Regisseur hinzusetzen und sich einfach nur Drehbücher geben zu lassen. Ne? Aber er hat das sogar selbst geschrieben und das muss man ihm echt hoch anrechnen.
Ja, der ist deep im Alien-Game drin, da bin ich fest von überzeugt.
Du hast es vorhin angesprochen, es geht wahrscheinlich um Alien Isolation, ne? Das hat er wohl gespielt, ne? Ich glaube, das ist so dieses Spiel, an das die meisten Leute gedacht haben, ne?
Es geht um ein Spiel, wo man als Alien auch über Wände krabbeln kann. Das hat er in einem Interview erwähnt. Ich glaube, das ist sogar noch ein älteres Spiel als Alien Isolation. Vielleicht ist das sogar ein Alien vs. Predator Spiel gewesen. Da kannst du ja irgendwie das Alien sein und über Wände laufen und so. Mhm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das muss ich jetzt nochmal nachrecherchieren. Aber der Typ, der hat das auf jeden Fall. Der hatte schon physische Alien-Spiele in der Hand und hat die meiner Meinung nach auch gezockt. Also,
okay.
Guter Mann.
Hast du Isolation gespielt mal?
Nee. Ich habe auch nur dieses komische Alien vs. Predator-Spiel mal gespielt, wo man als Alien, als Baby-Alien irgendwie rumläuft und das ist schon lang her. Hat mich auch nicht so gecatcht.
Ja, okay. Ja, in Ordnung. Okay, wollen wir ein bisschen in den Spoiler-Bereich gehen? Ich meine, wir bleiben ja beim Film. Jetzt gehen wir nur ein bisschen mehr ans Eingemachte. In Ordnung, dann ist jetzt hier die Warnung raus, dass wir jetzt in den Spoiler-Bereich gehen. Also du hast jetzt gerade schon ein paar Dinge gesagt, hast gemeint, du kannst ja dann aber nochmal im Spoiler-Bereich nochmal anders drauf eingehen. Magst du damit direkt anfangen?
Sehr gerne. Also bezüglich, dass die Lore erweitert wurde, gibt es ja diesen Moment, dass die Protagonisten vor einem Raum stehen und in diesem Raum sind die Facehugger drin, diese Geschlüpften. Und der Androide erklärt dann, naja, die Facehugger, die haben ja keine Augen, sondern die reagieren auf Wärme. Das bedeutet, wenn, ja, sie greifen dich halt an, weil dein Körper eine gewisse Wärme abstrahlt. Was auch Sinn macht, weil in der Vergangenheit haben weder die Aliens noch die Facehugger ja Androiden angegriffen. Was damit zu erklären ist, naja, dass sie wahrscheinlich kühler sind oder kühler als ihre normale Beute. Mhm. Und das ist zwar nur so eine Kleinigkeit, aber es macht halt einfach Sinn und es gibt halt der ganzen Alien-Lore ein bisschen mehr Futter, dass man jetzt halt weiß, okay, die Facehugger, die verhalten sich in dieser und jenen Situation so aus diesem Grund. Das hat mir sehr gut gefallen. Und das hat auch erklärt, warum sie auf diese Leuchtfackel angesprungen haben, weil sie laufen dann vor diesen Facehuggern weg und er wirft die Leuchtfackel an die Seite und die Facehugger stürzen sich darauf. Ich weiß nicht, wie krass das im Einklang mit allen Teilen davor ist. Vielleicht gibt's irgendwo mal eine kurze Szene, in der sich ein Facehugger irgendwie dann komplett konträr dazu verhält. Aber im Großen und Ganzen hat mir das sehr gut gefallen und du kannst gleich kommentieren, ob es dir auch so geht. Die andere Sache ist, dass der Xenomorph, dass seine Verwandlung vom Chestburster, also von diesem kleinen Pimmel, der da aus der Brust kommt.
Hast du schön gesagt.
In den ausgewachsenen Xenomorph hat man ja nie so gewusst, okay, der häutet sich und so, ja. Aber was passiert da eigentlich wirklich? Und jetzt hat man ja dieses Rätsel auch nochmal gelöst und wir wissen jetzt, dass der Chestburster sich wie so ein Gremlin in so eine Art Kokon zurückzieht und dann aus einer Wandvagina hinausgeboren wird. Ja, und das hat mir einfach alles gefallen daran.
Das stimmt, das war super, ja. Sieht man das nicht auch in Alien 3? Ist das nicht da in diesem Art riesigen Lüftungsschacht, wo dieser eine Typ dann, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Wahrscheinlich, nee, glaube ich nicht, ne? Ich glaube, der sieht da irgendwas irgendwo auf dem Boden liegen, ne? Oder in einem Loch oder so.
Ja, nee, er sieht, da ist kein Kokon mit dabei. Er sieht in dem Loch das Alien und dann erschreckt er sich und wird von dem Ventilator zerstückelt.
Ja, richtig, dann habe ich das anders in Erinnerung. Aber du hast recht, diese Idee, dass diese Viecher sich nur auf die Wärme konzentrieren oder darauf anspringen, ist natürlich auch etwas, das man glaubt. Ne? Also es ist jetzt, wie ich gerade eben schon mit dem anderen Beispiel sagte, ist nicht so, dass man sagt, das glaubt doch kein Mensch. Ja, was haben die sich denn da einfallen lassen? Das wussten die halt in Alien 1 und 2 halt einfach nicht. Und selbst wenn sie es gewusst hätten, hätten sie es wahrscheinlich auch nicht ändern können. Aber jetzt denkt man sich so, ja, das ist etwas, das macht irgendwie Sinn. Also es ist, das glaubt man. Ich finde, die Idee ist wirklich gut gewesen. Und dass sie auf diese Fackel angesprungen sind kurzzeitig, dann aber merkten, sie wurden gerade verarscht, so um den Dreh, und rennen dann wieder weiter, das war eine geile Szene. Ne? Das war richtig cool gemacht.
Ich finde generell, dass in diesem Alien-Franchise viel zu wenig auf die, naja, auf den wissenschaftlichen Hintergrund dieser Alien-Physiologie eingegangen wird. Also warum kann das überhaupt diese Substanz als Blut haben, diese Säure? Wie, also aus welchem Element besteht dieses Alien eigentlich?
Das stimmt, ja.
Ich verstehe, dass man das nicht im großen Umfang machen möchte, weil man dann auch so ein bisschen das Mysterium um diese Kreatur wegnimmt. Aber diese Kleinigkeit, und man sieht ja, dass es durchaus funktionieren kann, dass die Facehugger keine Augen haben, sondern durch eine andere in ihnen wohnende Fähigkeit eben Hitze spüren können. Das reicht mir ja schon. Das muss ja nicht auserzählt sein. Aber gebt mir doch wenigstens mal einen gewissen Hinweis, wie diese Tiere funktionieren oder was ihre Taktik sind, wenn sie jagen. Das würde mich auch mal interessieren. Das wurde ja auch nie ausgesprochen, warum der ausgewachsene Xenomorph seine Leute irgendwie entführt. Und ich habe dann auch nur durch irgendwelche Kommentare unter meinen Videos herausgefunden, dass der die wohl entführt, weil wenn es keine Königin gibt, der irgendwie auch Menschen dann zu neuen Eiern machen kann, gib mir doch mal ein bisschen mehr Exposition, was so die Lore von Alien angeht in diesen Filmen.
Ja, du hast absolut recht, das stimmt. Das ist zum Beispiel eine Frage, die habe ich mir nie gestellt, warum er die entführt. Das habe ich mir nie gestellt, da hast du absolut recht. Und die andere Frage, die ich gestern gehört habe im Kino, das hat eine Person, eine andere Person gefragt, ich habe es so aufgeschnappt im Vorbeigehen, warum der Facehugger eigentlich Säure als Blut hat und diese Säure sich über alles und durch alles frisst, also selbst durch Stahlböden, aber nicht durch die eigene Haut. Ich meine, wir wollen nicht pingelig sein, wir gucken ja auch einen Film, aber das ist halt auch so eine Frage, ne? Warum? Ne? Was hat jetzt die Haut des Aliens an sich, dass da die Säure nicht durchkommt?
Genau, und es wäre doch auch total interessant, wie man das in die Handlung einweben könnte, dass man dann vielleicht irgendwie weiß, okay, es gibt vielleicht, oder diese Säure besteht aus jenem Element oder die Haut besteht aus jenem Element und wir können es synthetisch in irgendeiner Form herstellen. Ja. Und das könnte dann als Mittel genutzt werden, um sich vielleicht gegen dieses Vieh mal zu wehren. Aber das, weiß ich nicht, das wird ja in keinster Weise, gut, es gab jetzt auch in den vergangenen Filmen keine wirkliche Gelegenheit, bei der man das ausführlich hätte erforschen können. Aus was die so sind, die sind ja immer dann amok gelaufen. Ja. Aber trotzdem.
Ja, stimmt, ja. Ist auf jeden Fall mal so ein paar Fragen, die man sich stellt. Und das ist halt wirklich schön, sowas auch erklärt zu bekommen, wenn es dann halt sinnvoll erklärt wird und intelligent erklärt wird. Ne? Also, ja. Ich meine, wir haben ja auch schon, jetzt fällt mir natürlich auf die Schnelle kein Beispiel ein, aber wir haben ja auch schon einen superklasse Film gesehen und dann hat man eine Fortsetzung bekommen oder ein Prequel, wo es dann erzählt wurde. Und dann hat man sich gedacht, wer hat sich denn so eine Scheiße ausgedacht? Das glaubt doch kein Mensch. Das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, woran ich denke. Wahrscheinlich fällt es mir nachher ein, weißt du, wenn wir fertig aufgenommen haben. Aber das ist natürlich dann auch doof. Weißt du, man will ja nicht mit den Augen rollen, sondern man will das dann vernünftig erklärt bekommen. Und das, was du jetzt halt sagtest, dass die auf Wärme reagieren, das ist halt wirklich eine richtig coole Idee. Das fand ich echt super. Was würdest du denn sagen, hätten sie sein lassen können oder besser machen können? Was hat dir denn nicht gefallen an dem Film? Also natürlich gibt es da eine Sache, die fällt mir sofort ein, aber du darfst zuerst.
Ich glaube, diese eine Sache, da denken wir auch an das Gleiche. Die stelle ich jetzt mal bewusst zurück, weil das ist auch so ein bisschen die Low-Hanging-Fruit angreifen. Was mir nicht so ganz gefallen hat und was mich auch aus der Immersion herausgebracht hat, war so ein bisschen ab der Hälfte des Filmes oder zwei Drittel des Filmes, dass ich mir irgendwann dachte, Moment mal, schaue ich mir hier eigentlich gerade irgendwie so ein Videospiel wie Dead Space an, wo man alle 15 Minuten eine neue Videospielmission bekommt und die abarbeitet? Also vor allem am Ende habe ich das als so störend empfunden, als dann die Protagonistin, irgendwie so vier Seile lösen musste, um den Endgegner zu besiegen. Also das war doch legit die Mission von einem Endgegner in einem Videospiel.
Jetzt, wo du sagst, ja.
Also das hat mich komplett in der Immersion rausgebracht. Das war so komplett so Over-the-Top-Awareness in dem Moment bei mir, dass ich dachte, ey, das ist doch gerade wie so ein, also das ist doch einfach nur ein Plot von einem Videospiel. Da hätte man doch sicherlich auch mal was Besseres zusammenzimmern können, als vier Seile zu lösen, um dann das Mega-Alien zu besiegen, was dann schon wieder in das Weltall rausgeblasen wird. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, dass da schon wieder diese dämliche Situation zustande gekommen ist, die man recycelt hat, wie im ersten Teil, wie im zweiten Teil, wie im vierten Teil. Und wie auch in Alien Covenant, dass das Alien nur besiegt werden kann, weil man es aus irgendeinem Frachtraum rauswirft.
Ja.
Das hat mich zum Beispiel gestört.
Ja, okay. Ja gut, da habe ich so gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht, ja. Das ist wieder nachgeholt worden, oder wiederholt worden, das gleiche Ende, ja. Stimmt, du hast recht. Da bin ich gar nicht drüber gefallen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, was ich tatsächlich nicht so toll fand und ich auch nicht verstehe, warum man sich diese Mühe gemacht hat, letzten Endes hätte man es halt auch einfach schlichtweg anders drehen können und keiner hätte drüber gemeckert. Wie wir ja alle wissen, ist ja praktisch Ian Holm zurückgekommen, also Ash. Sie haben sich ja dazu entschieden, diesen einen kaputten Androiden zu nehmen und den ja wie Ash aussehen zu lassen, ähnlich wie in Terminator, ne? Das schwarze, der Terminator muss immer gleich aussehen, also im ersten Teil, im zweiten Teil natürlich auch. Im dritten Teil ist es wieder ein anderer Terminator, er sieht aber immer aus wie Schwarzenegger. Und hier haben sie gedacht, dieser Android, der muss halt auch aussehen wie Ash. So, jetzt wissen wir ja, ich denke mal, die meisten wissen es, dass Ian Holm ja vor wenigen Monaten gestorben ist und wurde jetzt hier postmortem in den Film mit eingearbeitet als, ich schätze mal, Deepfake. Das ist ja eine Option, Gesichtszüge, also wirklich dann ja auf ein anderes Gesicht zu setzen. Und das wurde natürlich ordentlich kritisiert. Da haben jetzt einige gesagt im Internet, das hat mich rausgebracht. Und ich habe darauf gewartet und als es dann gestern im Kino kam, habe ich mir auch direkt gedacht, okay gut, ich verstehe, was sie meinen. Ja. Ich habe jetzt meinen beiden Begleitungen ja das dann erzählt nach dem Film, weil die hatten Ash überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es halt der Darsteller ist von damals, aus dem Film von 79. Und da hat dann halt auch die Jenny gemeint, dass sie das Gefühl hatte, der sieht da doch irgendwie nicht echt aus. Klar, er ist ja auch ein Android und er ist schwer beschädigt, könnte man ja auch so erklären. Aber gut, wir wissen, dass es halt jetzt halt eben Ian Holm darstellen soll. Und das hat einen schon teilweise rausgebracht. Ne? Das war nicht immer richtig gut, muss ich echt sagen. Es gibt diesen Moment, wo er sich ja dann bei Schwerelosigkeit doch dann irgendwie in Richtung Funkgerät oder so zieht. Und da hast du schon die Gesichtszüge teilweise entglitten sehen, finde ich. Also das war nicht so gut. Also das hätte man doch mit einem anderen Schauspieler drehen können. Und keiner hätte gesagt, wieso sieht der nicht aus wie Ash? Das hätte doch kein Mensch gesagt. Also warum kommt man auf so eine Idee, macht sich diese Deepfake-Arbeit und um dann letzten Endes von der ganzen Welt gesagt zu bekommen, das sieht nicht gut aus?
Ja, ich versuche das mal von Seiten der Filmemacher, ein Versuch der Rechtfertigung dafür. Wobei ich 100% bei dir bin, ich finde auch, das sieht nicht gut aus. Ich finde auch, es sieht an keiner einzigen Stelle gut aus. Dass es einen so komplett aus der Immersion rausbringt, ging mir jetzt nicht so. Ich war im ersten Moment krass geschockt, dass überhaupt dieser Typ da auftaucht.
Dachte mir, oh, wusstest Moment du das mal. Nicht?
Nö, ich hatte mich absolut jeglichen Spoilern entzogen, mit Erfolg.
Ist mir nicht gelungen.
Deshalb war ich ja erstmal 10 Minuten confused generell im Kopf, um das erstmal zu verarbeiten. Aber ja, ich könnte mir vorstellen, weil in Amerika ist das ja so, dann Hollywood, du kannst nicht einfach irgendwelche Gesichter von Leuten, die schon mal in einem Film mitgespielt haben, nochmal verwenden. Da gibt's ja diesen großen Fall damals bei Zurück in die Zukunft, in der der Vater
Crispin Glover.
Genau, exakt, genau der im zweiten Teil neu gecastet wurde, aber dann so umgeschminkt wurde, dass der eben so aussieht und dann hat er sich da reingeklagt und so weiter. Und seitdem ist das so, dass wenn Hollywood-Studios und allgemein Filmschaffende das Gesicht von einem anderen Schauspieler verwenden wollen, dann werden die ordentlich zur Kasse gebeten. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das in dem Fall natürlich gemacht haben und die Rechte sich besorgt haben. Und dann war das halt eingekauft. Und dann wollte man das höchstwahrscheinlich auch einfach benutzen, weil das hat sicherlich gutes Geld gekostet. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass als er dann verstorben war, das alles schon durch war und es gar keinen großen Einfluss mehr darauf hatte, wie er ja dann letztendlich aussah. Und dann, hat man halt diesen Low-Effort-Version genommen und hat das halt in Kauf genommen. Weil das Ding ist, wenn du den Charakter zurückgebracht hättest, hättest du einen komplett neuen Androiden dorthin setzen müssen. Ansonsten hätte dich dieser Schauspieler verklagen können. Also wenn der dem zu sehr geähnelt hätte, da wäre man ein Risiko eingegangen. Mhm, und um das aber alles sozusagen nochmal aus meiner Sicht einzuordnen, wie ich es gemacht hätte, wenn ich in einer perfekten Welt mit viel Budget und allem Möglichen machen könnte, dann hätte ich das so gelöst, wie die das in Alien 3 gemacht haben, als sie Bishop zurückgeholt haben. Da wird der Bishop, der Androide, der ist kaputt, der liegt auf dem Müllhaufen und Ripley zieht ihn dann raus und legt ihn auf so eine Werkbank. Und das ist auch nicht der echte Schauspieler, sondern das ist einfach eine Animatronic-Puppe von ihm. Ja. Und man sieht natürlich, dass sie unecht ist. Also der sieht halt aus wie ein kaputter Roboter da, aber eben nicht mit CGI und Deepfake, sondern einfach ein mechanisches Gesicht irgendwie zusammengeschustert, wo die Augen sich dann asynchron bewegen und es sieht auch alles ein bisschen so abgehackt aus. Aber hat mich komplett überzeugt in dem Moment.
Ja, er ist ja auch ein kaputter Roboter. Und deswegen Exakt. Sieht er halt auch eben so aus. Also war das viel besser gelöst. Ne? Also du hast jetzt dieses Beispiel gebracht mit Alien 3 und das habe ich auch in anderen Reviews mittlerweile gehört. Wieso nicht wie Alien 3? Oh Gott, ich quatsch zu viel Englisch zwischendrin. wieso nicht wie in Alien 3? Ne? Das wäre viel besser gewesen. Als das so. Weil, weißt du, selbst die das nicht mit dem ersten Teil in Verbindung gebracht haben, wie jetzt meine Begleitung gestern, haben sich die ganze Zeit gefragt, wieso sieht er so komisch aus?
Ja, ja.
Und das
ja,
ist doch
ja.
Scheiße, das soll doch nicht sein. Man soll doch sich doch auf die Handlung konzentrieren, ne? Und auf das, was man sieht und nicht fragen, warum sieht er so komisch aus, ne?
Vielleicht fragt irgendjemand irgendwann mal Fede Alvarez, was er sich dabei gedacht hat und vielleicht sagt er dann, wir hatten kein Geld mehr und dann ist die Sache für mich auch vom Tisch so.
Okay, ja, okay.
Und bezüglich dieses Kokons, da möchte ich nochmal den Bogen ziehen zum Thema Gewalt. Nämlich haben wir in Alien noch nie so richtig gorig krass gesehen, wie jemand von dieser Säure zerätzt wird. Wir haben immer so ein bisschen gesehen, ja, ein bisschen ins Gesicht, ein bisschen an die Kleidung und so, aber das mal wirklich bis auf die Knochen runterätzt, haben wir noch nie gesehen. Und genau das sehen wir auch in der Stelle, wo dieser Kokon aufgeht, zum ersten Mal in Romulus, was mir sehr gut gefallen hat.
Ja, das stimmt. Das fand ich auch sehr gut. Das hat war ekelhaft anzusehen, war furchtbar, ne? Also war schon echt schlimm. Also das war hart. Ich meine, natürlich nicht so hart, dass es jetzt ganz extrem brutal war, aber wenn du dir halt einfach vorstellst, in die Situation zu sein, das ist schon heftig. Ja. Und was ich auch gut fand, ich hatte gestern einfach erwartet, als dann unsere Pilotin dann ja den Chestburster ja dann hat, aus ihrer Brust hat, da habe ich im ersten Moment das so erwartet wie bei Kane, weißt du, 79, oder wie bei ihr in Aliens, also im zweiten Teil, die Frau, die da ja auch dann in der Wand also festgesetzt wurde, wo man sich halt auch denkt, okay, da kommt halt, wie du es gerade eben so schön gesagt hast, der Pimmel raus, ja, und dann fällt er um. Hier haben die das ja jetzt so gemacht, dass sie sagten, nee, wir machen da mal ein kleines bisschen mehr Gore, weil es ist ja nicht einfach nur ein Loch. Natürlich muss ja auch der Brustkorb irgendwo hin, ne? Ja. Und dass sie das dann so gemacht haben, dass du siehst, dass der zum Teil mit rauskommt, das fand ich überraschend. Da war ich gestern, oh, da war ich baff. Aber es machte voll Sinn. Ne? Also nicht einfach nur immer ein Loch durch ein Shirt, sondern natürlich kommt der Brustkorb mit. Die Knochen sind da. Ne? Und das fand ich gut gelöst. Da war so ein bisschen Gore drin, was ich super fand.
Habe ich mir, genau die Stelle hatte ich mir auch aufgeschrieben, was die Gewalt angeht, dass man das. Hat er wahrscheinlich auch einfach ein Auge für, der gute Fede, was solche Dinge angeht.
Ja, gut, das Ende muss ich nochmal kurz ansprechen. Also, wir haben wirklich tolle Ideen. Ich fand ja auch die Idee klasse, dass sie ja die Schwerkraft ausgeschaltet haben, damit die Säure halt einfach im schwebt, ne, und dann halt ja nicht dann das Schiff ruiniert, kaputt macht. Fand ich super gelöst. Das war eine ganz tolle Szene auch, dass sie ja dann dran vorbeischweben mussten. Fand ich auch super gemacht. Also ich habe das wirklich ganz toll gefunden. Das waren super Ideen, die man in keinem Alien-Film gesehen hat bis jetzt. Also
exakt, ja.
Gehe ich zumindest von aus. Gut, sind wir einer Meinung. Fand ich toll, ganz toll. Und dann war der Film, und da hat er ja echt einen auf Alien 2 gemacht, ne? Das fand ich super, weil man geht davon aus, Film ist zu Ende, wir haben es hinter uns gebracht. Und dann, nee, eben nicht, drauf geschissen. Es geht noch weiter und auch jetzt richtig gruselig. Jetzt kam so ein bisschen Horrorfeeling raus. Was hast du jetzt von dieser Figur am Ende gehalten, die sie uns da jetzt hingelegt haben? Ich muss sagen, ich konnte es nicht nachvollziehen. Warum haben wir auf einmal ein Baby-ähnliches Wesen, das diese junge Frau da jetzt auf die Welt bringt? Und was war das? Also da muss ich sagen, da war ich echt raus. Das konnte ich nicht nachvollziehen.
Der sogenannte Offspring oder der Nachwuchs, nee, ich muss sagen, der hat mich verwirrt in einem positiven Sinne, weil ich mir dachte, what the fuck ist das? Zeig mir mehr davon und ich will jetzt wissen, was damit los ist. Und außerdem hatte ich sowas vorher noch nie gesehen in irgendeinem anderen, ja gut, in Alien 4 vielleicht mit diesem Hybriden. Aber mir hat das gefallen. Also rein visuell und wie dieses Vieh sich verhält und dass es eben eine neue Kreatur ist, die ich in dieser Form noch nie gesehen hatte. Aber was die Handlung angeht, müsste ich dir zustimmen und sagen, naja, hätte man das jetzt noch hinten dranhängen müssen? Wahrscheinlich nicht. Aber das ist ja auch so ein Alien-Ding, das ist ja nicht nur in Aliens so gewesen, das war in Alien 1 so, das war in Aliens so, das war in Alien 4 so, dass sich das Vieh dann auch noch da irgendwie reingeschlichen hat und das war auch in Alien Covenant so, dass dann am Ende doch noch ein Xenomorph mit an Bord war.
Ja, richtig, richtig, ja. Das stimmt, ich will jetzt an mich nicht falsch verstehen, also ich habe diese Szene und dieses Wesen jetzt nicht Scheißdreck gefunden, so ist es jetzt nicht gemeint. Ich fand es halt, es passte halt in diesen Alien-Film nicht rein, weil das war dann schon wirklich sehr horrorlastig, dieses Monster. Das war jetzt kein Alien mehr, weißt du, vor dem du dich jetzt so fürchtest, also Xenomorph, Facehugger, ne, sondern es war halt eine Figur aus einem Horrorfilm jetzt. Und das passte für mich nicht ganz rein. Das war ja auch sehr menschlich noch dazu. Und wie es sich ja dann, das muss ich allerdings sagen, die Szene fand ich klasse. Unsere Hauptdarstellerin dreht sich um und dieses Wesen ist auf einmal da und steht aber so im Halbschatten. Da hatte ich auch absolut Evil Dead Vibes. Das ist ja am Ende des Films auch so, wie ja dieser Dämon dann aus dem Boden kommt aus, ne, und aus der Erde und dann auch immer schon da ist und guckt. Das war genauso gefilmt, was ich super fand. Das hat auch wieder gewirkt bei mir. Ich habe halt nur nicht verstanden, was das sollte, weil wir sehen dieses Wesen in Alien 2, 3, 4, wir sehen es ja nie wieder. Also jetzt war dann so eine neue Figur da so sehr reingedacht, die da irgendwie nicht, meiner Meinung nach gar nicht reinpasste und nicht erklärt wurde. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass dieser Romulus ja jetzt nach dem ersten Teil spielt, also vor dem zweiten. Und wir sehen dieses Ding aber nie wieder. Also warum kommt man auf die Idee, dieses Ding da reinzubauen jetzt in die Story? Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es macht, also es macht doch Sinn, dass dieses Vieh in dieser Form dort auftaucht, weil die hatten auf der Raumstation doch die schwarze Flüssigkeit gefunden, die wir aus Alien Prometheus kennen, die aus diesen Facehuggern sozusagen operiert wurde oder gewonnen wurde. Und das dann in Verbindung mit menschlicher DNA und einem Ungeborenen im Bauch seiner Mutter hat dann eben zu dieser Mutation geführt, dass dieses Wesen eben an die Konstrukteure erinnert und aber auch gewisserweise an ein Alien. Also ich konnte das nachvollziehen, warum das so aussieht, wie es aussieht. Und mir hat es gefallen, dass es so eine bizarre Scheußlichkeit war, weil das Alien, also der Xenomorph ist ja an sich etwas schon sehr Ästhetisches, würde ich sagen. Und in diesem krassen Kontrast steht jetzt dieser Offspring, diese absolute Scheußlichkeit, die wo ich sogar sagen würde, dass sie mir nicht sogar zu wenig tief in dieses Groteske hineingegangen sind, weil es gibt ja diesen einen Moment, wo die Mutter dieses Monsters irgendwie bemerkt, dass aus ihren Brüsten dieser schwarze Schleim rauskommt und dann kommt das Monster auf sie zu und möchte sozusagen an der Brust seiner Mutter saugen. Und das wäre so der Punkt gewesen, wo ich gesagt hätte, okay, Alter, jetzt sind wir im Business, jetzt sind wir im fucking bizarren, mindblowing, das Studio hat Angst, diesen Film zu releasen, Business, wenn wir jetzt sehen, wie dieses Monster mit seiner ekelhaften Zunge an der Brust der Frau saugt. Aber das wurde uns ja nicht gegönnt, dass wir das sehen. Und um das zusammenzufassen, also ich kann nachvollziehen, warum es das gibt, wegen eben dieser schwarzen Flüssigkeit, was die Handlung angeht, ist es ein bisschen forciert? Ja, definitiv. Trotzdem hat es für mich den Film aufgewertet, dass dieses Monster am Ende nochmal ans Tageslicht kam.
Aufgewertet auf jeden Fall. Ich hab's halt nicht verstanden, aber es war für mich auch auf keinen Fall schlecht. Also meine Begleitung gestern hat gesagt, dass das unnötig war, hat sie nicht verstanden, keine Ahnung warum. Und dann habe ich in gewisser Weise auch zugestimmt, aber ich habe es trotzdem geliebt. Die Szene war klasse und war gruselig. Ich fand es super inszeniert, also ich fand es mega.
Aber was, also wenn wir uns jetzt überlegen, dass es diese Szene nicht gegeben hätte und dass der Film damit geendet hätte, dass im Endeffekt der Xenomorph von, wie heißt sie, Kaylee oder so, weggeballert wird. Ja, okay, dann hätten wir halt viele Motive aufgewärmt bekommen, ein paar neue Lore-Eindrücke, aber dann hätte man ja auch gedacht, oder? Okay, das war jetzt irgendwie alte Wäsche neu aufgewärmt. Und deshalb diesen kleinen neuen Touch, der hat mir dann doch gut gefallen.
Ja, also das war schon ein spannender Moment, also wie sich dieses Wesen ja dann aufstellt und im Hintergrund ja dann die Löcher auf dem Rücken sieht, ne? Und so, das war schon sehr grotesk, ne? Also war schon cool gemacht. Okay, gibt es noch Dinge, die du sagen wollen würdest, oder wärst du auch durch mit den Punkten?
Ich würde noch einmal anknüpfen an diesen schönsten Horrormoment, den ich in dem Film hatte. Und zwar ist das so ähnlich wie der Moment, den du eben beschrieben hattest, als sich die Protagonistin umdreht und dann dieses Monsterwesen hinter sich im Schatten sieht. Ich weiß nicht, ob wir dieselbe Szene meinen, aber es gibt auch in dieser Region den Moment, in der die Protagonistin so ein Kälte-Kryo-Werfer, wie auch immer man das nennt, in der Hand hält und damit das Vieh eineisen will. Und dann wegrennt und dabei wird halt dieses Trockeneis oder was in die Luft entlassen und der ganze Raum ist voller Nebel. Und wir sehen in einer Einstellung, wie sie wegläuft und anfangen muss zu kriechen, weil ihre Lungen sich mit diesem Eiszeug füllen.
Ja.
Und dann sehen wir im Hintergrund nur im Schatten dieser Eiswolke, wie dieses unförmige, völlig grotesk entstellte, bizarre, riesige Monster hinter ihr herschleicht in aller Gemütsruhe. Das war für mich die beste Horrorszene des gesamten Filmes. Die hat mich tief bewegt.
Ja, genau, wo du es sagst, die hatte ich total vergessen. Die war wirklich klasse, ja, das stimmt. Die Szene, die ich meinte, sie ist bei der, ich glaube, bei der Mutter, weißt du, von diesem Wesen, nachdem es gekommen ist, und das ist doch eigentlich abgehauen, nachdem es ja dann geboren wurde, und dann erwartest du als Zuschauer, dass es eigentlich weg ist gerade, oder zumindest weit entfernt, und dann dreht sich die Hauptdarstellerin um, und dann siehst du dann ihre Sicht, und dann siehst du, wie dieses Wesen dann im Dunkeln halt in diesem Rohr, das ist ja so ein großes, so ein Tunnel ist das ja, wie das dann halt dasteht und dann auf sie guckt, aber du siehst aber nicht, wie es guckt, sondern ist halt komplett in Schatten gehalten. Und das war für mich so der Horrormoment, wo ich dachte, oh shit, Ich meine, nichts Neues, ne? Das ist wirklich, hat es schon oft gegeben, dass plötzlich irgendwelche Dinge, von denen du meinst, die sind eigentlich weg, dann doch auf einmal dastehen, ne? Das ist ja jetzt nichts Neues, aber das war gut umgesetzt und auch gut gefilmt und dann noch im Schatten gehalten, das fand ich mit am coolsten. Das war ein cooles Bild.
Das war auch der erste Reveal von diesem Monster, oder? Diese Szene, von der du eben sprichst. Also da sieht man es zum ersten Mal.
Ich glaube ja, ich glaube, man sieht es zum ersten Mal, ja.
Hat auf jeden Fall reingekickt, weil man wusste ja auch überhaupt nicht. Man hat wahrscheinlich eher so ein Xenomorph-ähnliches Vieh erwartet und dann war es doch ganz anders. Hat er gut inszeniert.
Ja, das stimmt.
Und eine andere Sache, die ich noch auf der positiven Seite eintragen wollen würde, ist die Performance des Schauspielers, der den Androiden spielt, dessen Namen ich vergessen habe, der mir gerade entfallen ist. Der macht das unglaublich gut, weil in dem Film also spielt er ja eigentlich zwei sehr unterschiedliche Rollen. Also zwei Androiden mit völlig unterschiedlichen Motivationen.
Genau.
Das macht er schon extrem gut. Aber auch seine Mimik, wie er den Roboter spielt, finde ich insane gut. Wie er seine Stirn zum Beispiel bewegt, dass sie sich in Falten legt für eine gewisse Zeit und dann gehen sie wieder runter, als wäre es wirklich etwas Synthetisches, also als wäre seine Gesichtshaut synthetisch. Fand ich auch absolut großartig.
Ja, das stimmt. Er hat ja den ersten Androiden, den er spielt, der wirkt ja so leicht, wie soll man das ausdrücken, so unterbelichtet so ein bisschen, ne? Er wirkt ja schon ein bisschen schwierig. Und dann nach diesem Update ist er ja voll drauf. Also wie er spricht und er ist schnell und er hat auf alles eine Antwort, der rechnet aus. Und das ist wirklich sehr interessant gewesen, das zu sehen, so wie er dann switcht. Ich habe ihn natürlich jetzt auf Deutsch geguckt, ne, und war mir nicht mal sicher, ob es sogar der gleiche Sprecher war in der deutschen Version. Ich gehe mal davon aus, ja, aber die Stimme wirkte schon sehr anders für mich, nachdem er dann wie heißt er, Andrew, ne? Andy, oder?
Andy heißt er. Genau, Andy heißt er.
Genau, und da habe ich nämlich schon so das Gefühl gehabt, dass er halt wirklich ganz anders drauf war und eventuell sogar einen anderen Sprecher hat, aber das bezweifle ich. Ich denke nicht, dass sich zwei Sprecher für eine Figur holen. Aber das fand ich auch gut, wie er auf einmal plötzlich so anders war. Und auch cool gespielt. Die einzige Figur, die mir hier auf den Sack ging, das muss es ja immer irgendwie geben, ne? Es ist ja in Alien 2 ist es jetzt Ripley selbst. Es muss halt immer irgendjemanden geben, der so gegen den Android schießt. Und wir haben ja hier diesen, man kann es einfach nicht anders sagen, Wichser, der hier die ganze Zeit gegen Andy ist, obwohl der ihm halt auch nichts tut. Es wird ja dann wohl irgendwie erklärt, dass, ich bin mir gerade nicht sicher, ist mir jetzt entfallen, seine Mutter oder irgendwie sowas hätte wohl mal ein Problem mit einem Androiden gehabt oder so, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat er ja dann irgendeinen fadenscheinigen Grund, warum er alle Androiden scheiße finden muss, ne?
Ja, irgendwie ist seine Mutter gestorben, weil ein Android die Entscheidung gefällt hat, ihr Leben weniger zu werten und dafür mehr Leute zu retten. Also so typische rationale Entscheidung von einem Androiden halt. Und deshalb hasst er jetzt einfach alle Androiden deshalb.
So ist es, genau. Ja, und da muss ich sagen, das fand ich irgendwann nervig. Es gibt ja auch diesen Moment, dass wir ja mal gezeigt bekommen, dass als er ihn ja wieder anmault und anscheißt, der Andy ihn ja packt und so gefühlt auf die Fresse hauen will jetzt, ne? Und wo er dann sagt, oh, lass mich los, ich hab's nicht so gemeint. Zumindest habe ich so eine Erinnerung. Und dann meint er zu ihm, Vorsicht. Und dann stellt sich heraus, er wäre da abgestürzt, weil er nur aufgepasst hat, dass er nicht in dieses Loch fällt. Und anstatt dieser Typ dann, weißt du, dann in dem Moment wenigstens sagt, okay, puh, Mann, meine verdammte Scheiße nochmal, ich wäre jetzt tot gewesen. Ja, weißt du, schubst er ihn trotzdem von sich oder so. Und das sind dann so Figuren, die sind mir dann zu filmtypisch geschrieben. Weißt du, so einer darf dann nicht jetzt mal irgendwie mal kurz sagen, oh, danke, weißt du, in dem Moment jetzt, weißt du, er muss ihn ja nicht mögen, aber er hat ihn trotzdem jetzt gerade gerettet, obwohl er ihn gedisst hat vorher. Das hat mir nicht gefallen. Das fand ich ein bisschen dann zu gewollt. Arschlochmäßig musste der dann sein, weißt du, gegenüber Andy, der ihm ja überhaupt nichts tut die ganze Zeit.
Ja. Ja, ich verstehe absolut dieses stereotypische Bully-Bild, was man da gezeichnet hat. Bloß ich habe ein negatives Bild der gesamten Menschheit und ich bin fest davon überzeugt, dass es halt genauso Typen einfach gibt, die sich so verhalten und niemals einsichtig werden, die halt auch null reflektiert sind und die genauso durchs Leben gehen. Also deshalb kann sein, dass das der Grund ist, warum ich gesagt habe, naja, gut, doch, ist halt so ein Arschloch-Typ.
Ja, genau. Und er wird ja auch irgendwann, war natürlich auch weg. Das war ja klar, dass er dann auch recht schnell Geschichte ist. Er wurde ja auch gehasst. Ne? Er ist ja halt auch so geschrieben worden, dass du ihn nicht leiden kannst als Zuschauer. Und dann war ja auch klar, dass er dann wie du jetzt gerade so schön gesagt hast, Schlachtvieh wird, ne? Fällt dir noch irgendwas ein, wo du sagen musst, das musst du noch loswerden, oder hast du alles gesagt?
Ich glaube, allumfassend kann man nie über diesen Film alles gesagt haben, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall von meiner Seite aus abgedeckt.
Sehr gut, okay. Willst du irgendwann selbst eine Review noch machen zum Film? Hast du das geplant?
Vielleicht nächstes Jahr. Also frühestens sowieso erst, wenn es den als physische Blu-ray oder so gibt. Ja, aber da ich jetzt ja meine Gedanken auch in diesem Podcast von mir gegeben habe, muss ich mal schauen, ob ich da noch genug Elan finde, dann nochmal ein Video draus zu machen.
Okay. Ja, da haben wir da ein sehr interessantes Gespräch geführt. Also vielen Dank schon mal dafür. Hat mir sehr gefallen.
Sehr gerne.
Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu einem anderen sehr interessanten Part. Wir machen jetzt unser Ranking. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Wir haben ja 7 Alien-Teile, also logischerweise 1-4. Dann haben wir Prometheus, Covenant und jetzt Romulus. Und wir haben uns dazu entschieden, jetzt von Platz 7 auf Platz 1 runterzugehen und uns im Wechsel zu sagen, welcher ist der schlechteste und welcher ist dann der beste. Und du bist natürlich der Gast und darfst anfangen und können wir dann auch dann wenige Sätze zu jedem Titel sagen. Ich meine, wir würden uns ja dann auch wiederholen, wenn wir das Gleiche reden würden, aber nur kurz einfach dann sagen, warum der Titel dann auf Platz 7, 6, 5 und so weiter ist.
Ja, sehr gerne.
Dann würde ich sagen, dann fang du doch mal an. Was ist denn für dich von den 7 Filmen der schlechteste Alien-Teil?
Da muss ich nicht lange nachdenken. Es ist Alien 3. Dieser Film gibt mir sehr wenig. Ich finde vor allem, der dritte Akt ist so unglaublich langweilig, verwirrend und schlecht. Diese komische Alien durch Gänge jagen, man weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Es kommt keine Spannung auf und ja, David Fincher mag ein sehr guter Regisseur sein. Das Studio wird seinen Beitrag dazu geleistet haben, dass dieser Film so ist, wie er ist, aber also ich vibe damit halt absolut null.
Okay. Also auch die längere Fassung nicht? Hast du die mal gesehen?
Die habe ich gesehen, aber da muss ich auch sagen, die gibt diesem Film jetzt nicht so viel mehr, dass das der stimmt, auf einmal viel besser wäre. Der dritte Akt ist immer noch garbage, meiner Meinung nach. Und dass dann der ein oder andere Charakter nochmal herausgearbeitet wird, weil er dann irgendwie mehr Tiefe hat und sich dann nochmal herausstellt, dass er das Alien befreit hat und so. Ja, das ist ein bisschen dramatischer, aber das rettet diesen Film einfach nicht.
Okay, also der ist auf Platz 7, der dritte Teil, interessant. Wow,
ja.
Das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Okay, dann nenne ich dir meinen 7. Platz. Das ist bei mir Covenant.
Dadam.
Also wir haben da wirklich eine super klasse, tolle Szene drin. Die ist mega spannend und unfassbar unangenehm. Aber abgesehen von diesem Moment ist der Film bei mir schlichtweg nichts. Auch mit nach dem Finale, das ist für mich unglaublich lahm gewesen. Also er hat mal seine spannenden Bilder, aber der 7. Also Covenant ist bei mir völlig unten durchgefallen.
Das werde ich an einem der vorderen Plätze dann nochmal gerade rücken müssen, aber
okay,
ich verstehe, was du meinst.
Okay, in Ordnung, alles klar. Dann dein Platz 6.
Mein Platz 6 ist Alien Resurrection. Ja, für mich ist das Edeltrash. Den kann man sich irgendwie gut geben, weil der schon irgendwie interessant ist und unterhält und ziemlich schnell auch. Der sorgt schon ein bisschen dafür, dass man das Gefühl hat, dass das Alien-Vermächtnis da ordentlich beschmutzt wurde.
Ja, das stimmt.
Dementsprechend nur Platz 6.
Okay, kann ich genauso wiedergeben. Ich habe Resurrection auch auf der 6. Was sie damit den Ripley-Charakter gemacht haben, ich meine, gut, ist geklont, ne? Aber es ist einfach furchtbar. Wie Sigourney Weaver hier spielt und was sie hier spielt, das ist schlichtweg eine Katastrophe. Also wie diese Figur Ripley hier dargestellt wird, ist ganz schlimm. Ja, es ist ein Klon, sie ist es ja nicht selbst, aber ich find's furchtbar. Also ich habe dir immer gesagt gehabt, dass Alien 4 für mich der schlimmste Teil ist der Reihe. Er hat aber trotzdem ab und zu ja so ein paar Action-Momente und so ein paar Szenen, wo es ja dann auch mal spannend wird. Und das ist dann mir immer noch lieber, auch wenn es scheiße ist, als Langeweile. Und deswegen ist für mich Covenant ganz, ganz eindeutig auf 7, aber direkt danach kommt Alien Resurrection.
Sehr gutes Argument. Sehr, sehr gutes Argument. Besser irgendetwas in sich auslösen lassen, als gar nichts in sich auslösen
Richtig,
lassen.
Richtig, so ist es, ja.
Dann mache ich mal weiter mit Platz 5. Da liegt bei mir Alien Covenant. Hat es jetzt auch nicht aufs Treppchen irgendwie geschafft. Aber der Film gibt mir dann, was ich an dem Film mag, ist erstens mal die reine Optik. absolutes Eye-Candy, also das von den Landschaften, das wurde ja in Neuseeland und Australien aufgezeichnet.
Ja.
Und auch das Raumschiff und die Inneneinrichtung des Raumschiffs und auch der Tech, den die da verwenden, bin ich absolut begeistert von. Und ich mag auch diesen philosophischen Unterton. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie den Xenomorph in diesem Film einfach nicht mit reingepresst hätten. Sondern das so ein bisschen wie Prometheus, so soll so seine eigene Schiene fahren und vielleicht in irgendeine Richtung gehen, die ein bisschen interessanter ist. Oder eben diesen Film so machen, dass er dann wirklich an Teil 1 anknüpft. Und so hat man wieder nur so einen Twitter daraus gemacht, der an vielen Ecken, und da gebe ich dir recht, nicht so wirklich gut funktioniert und auch so halbe Sachen macht. Dieser ganze Film macht halbe Sachen. Auch dieser philosophische Unterton, den hätte man so viel besser ausbauen können. Und aber dann ist es am Ende dann doch wieder die Flötenszene mit den beiden Androiden, die sich dann auch irgendwie küssen und du denkst dir, Mann, Ridley Scott, was soll denn das?
Ja, das stimmt.
Was willst du uns damit eigentlich sagen?
Ja, das stimmt, das war.
Es hätte viel Potenzial gehabt, deshalb immerhin noch auf Platz 5.
Okay, in Ordnung, ja, alles klar. Ja, bei mir ist auf Platz 5 Prometheus gelandet, weil ich den schon sehr genossen habe. Das war also, ich habe ja vorhin von tollen Bildern gesprochen, die so in Erinnerung geblieben sind. Und da muss ich sagen, ist Prometheus auch ganz oben in meiner Kinogeschichte, weil der hat wirklich ganz tolle Bilder. Also wie dieses Raumschiff dann, wie sie dann ja dann auf diesen Planeten ankommen und wie sie da durch diesen Sturm fliegen und dann ja diesen Bau ja dann finden. Dann sagt doch dann der eine Darsteller, Gott, baut keine geraden Linien. Vielleicht erinnerst du dich daran. Oder keine geraden Wege oder irgendwie so. Das ist, glaube ich, so eine Aussage, die er sagt. Deswegen meint er, dass sie da landen müssen. Und das fand ich eigentlich schon interessant. Und wie sie dann da hingehen und dann doch diese Bälle doch dann in den, weißt du, in die Luft werfen, die doch dann alle scannen. Und du dachtest, weißt du, oben im Schiff siehst dann so ein 3D-Scan von dem gesamten Labyrinth dort. Das finde ich unglaublich intelligent gelöst und richtig toll gemacht. Der Film geht leider auch in eine ganz komische Richtung und er wird auch wirr und ist halt alles andere als wirklich jetzt richtig gut, aber der hat mir im Kino aufgrund der Bilder und der intelligenten Technik, die sie da verwenden, gut gefallen. Deswegen ist Prometheus bei mir auf Platz 5.
Dann gehe ich weiter zu Platz 4 und da wird jetzt etwas sehr Polarisierendes potenziell geschehen, denn da steht bei mir Alien 1, also der klassische Alien-Film. Der schafft es nicht mal aufs Treppchen. Aus dem einfachen Grund, dass ich zu 100% dieses Design des Xenomorphs und dieses Raumschiffs, dieses Juggernaut-Raumschiffs und des Facehuggers als bahnbrechend legendär, filmhistorisch unglaublich wichtig ansehe. Also keine Frage, 10 von 10, alles super. Aber ich bewerte den Film ja nicht danach, ob es irgendwie ein cooles Monster geschaffen hat und ob das Design von einem Monster besonders gut ist, sondern wie der Film mit mir vibratet. Und das tut er halt gar nicht. Ich schlafe bei diesem Film ein. Der ist mir viel zu langsam erzählt. Ich finde, es kommt überhaupt keine Spannung auf. Die Action knattert nicht rein und das Einzige, was ich an dem Film übertrieben feier, ist halt das Design an allen Ecken und Kanten und das reicht halt dann einfach nicht, um es höher auf diese Treppchen zu schaffen.
Du, ich stimme dir da voll und ganz zu. Die Horrorfilme der damaligen Zeit wurden auch generell langsam erzählt. Na, heute muss man, erwartet man praktisch, dass ein Horrorfilm nach 8 Minuten spannend wird. Ne? Also die Aufmerksamkeitsspanne ist gefühlt gar nicht mehr größer bei dem heutigen Publikum. Und damals wurden Horrorfilme schlichtweg langsam erzählt. Und es gibt auch so, weißt du, das Omen, der Exorzist, Landhaus der toten Seelen, das Rosemary's Baby, das sind alles superklasse Horrorfilme der damaligen Zeit, aber sie sind lahm erzählt. Man muss sich darauf einlassen, um gecatcht zu werden. Und das ist halt, Alien reiht sich da halt eben mit ein. Das ist ein langsam erzählter Film, aber ich verstehe, was du meinst, dass er dich halt schlichtweg jetzt nicht so catcht, weil der so lahm ist oder so langsam erzählt ist. Ich kann es nachvollziehen. Aber das ist halt einfach der Zeit geschuldet, wann der Film gedreht wurde. Ne?
Ja, und damit will ich auch überhaupt nicht sagen, dass dass der Film damals zu seiner Zeit nicht eine 10 von 10 war. Ich bin davon fest überzeugt, dass wenn ich in diesen Jahrzehnten geboren worden wäre und mir diesen Film damals angeschaut hätte, dass ich den übertrieben gefeiert hätte. Das ist ein filmhistorisch extrem krank guter Film, aber ich als junger Typ, so aus dem 21. Jahrhundert, der andere Dinge, mit anderen Dingen aufgewachsen ist, der, ich kann mit dem einfach nicht so viel anfangen.
Ja, okay, ich kann es aber nachvollziehen. Ich kann es verstehen. Okay, mein Platz 4 ist jetzt Alien 3. Ich glaube, dass der oft zu Unrecht zerrissen wird. Ich habe den mir vor einigen Jahren das letzte Mal angeguckt und habe irgendwie so gedacht, ach, irgendwie gar keinen Bock drauf, ja. Aber ich habe mir dann die Langfassung angeschaut, wir hatten es ja gerade schon erwähnt, und ich war die ganze Zeit sehr gut unterhalten. Auch wenn der Film ein Mess ist, wie man auf Englisch so schön sagt, also er ist wirklich ein Riesendurcheinander und er hat seine Probleme, das merkt man auch, aber er unterhält mich trotzdem. Und deswegen ist bei mir Alien 3 auf der 4.
Und damit kommen wir zu Platz 3. Das ist bei mir Aliens von James Cameron.
Wow, hätte ich auch nicht gedacht jetzt.
Ja, ich muss sagen, dass dieser Film, ich habe den vor Jahren zum ersten Mal, ist noch gar nicht so lange her, doch schon lange her, also vor 10 Jahren oder so zum ersten Mal gesehen. Und da fand ich ihn auch langweilig, hat mit mir auch nicht so gut gevibed. Das einzige Gute an diesem Film fand ich seine Bezüge, weil der hat mich so stark an StarCraft, an dieses Computerspiel erinnert, mit den Zerg, falls du das jemals gehört hast. Auch die sich auch mit diesem Schleim und so weiter bewegen und fortpflanzen und ihre Nester bauen und so. Ja. Und das war das Einzige, was mich daran damals irgendwie angesprochen hat. Jetzt habe ich den kürzlich ja nochmal gesehen und da habe ich den mit irgendwie einem anderen Blick gesehen und habe schon verstanden, dass der coole Action hat und dass der auch gut erzählt ist und dass da auch diese ganze Geschichte rund um das neue, um die Alien-Königin, die James Cameron ja neu dazu erfunden hat, dass das schon sau cool ist, wenn man vom Stand von Alien 1 kommt. Also ich finde den gut, ich finde den aber auch nicht meisterwerkhaftig. Das ist einfach ein guter Film.
Mhm. Platz 3 Aliens also bei dir. Ja, du hast überrascht mich wirklich. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich meine, dass wir uns überraschen, aber du überrascht mich um einiges mehr, als ich gedacht habe vorhin noch. Muss ich wirklich sagen. Okay, ja, dann komme ich zu meiner 3 und das ist jetzt Romulus. Mhm. Romulus hat mich wirklich richtig, richtig begeistert. Das war, ich habe es ja vorhin gesagt, ein Alien-Film, der mal endlich wieder so richtig das geboten hat, was man erwartet. Und das konnten Covenant und Prometheus ja aber überhaupt nicht. Alien 4, wie gesagt, ein Wirrwarr ohne Ende und Ripley gefällt mir nicht. Platz 3 ist definitiv Romulus bei mir, weil ich einfach das endlich mal in einem Alien-Film nach gefühlt Jahrzehnten war, der mich so richtig abgeholt hat. Und das hat, und er hat alles, er hat so vieles richtig gemacht, außer die paar kleinen Punkte, die wir vorhin hatten. Aber das ist Platz 3 für mich, der Romulus.
Und da schließe ich mich direkt mit meinem Platz 2 an, weil da landet bei mir Alien Romulus. Mhm. Ich schließe mich allem an, was du sagst und füge noch hinzu, dass der mich besonders abgeholt hat, weil der diese Slasher-Teenie-Vibes für mich an einigen Stellen hatte. Und da bin ich einfach subjektiv gesehen so krank empfänglich für. Ich liebe B-Slasher-Movies, die, auch wenn sie noch so schlecht sind, gucke ich mir die gerne an. Und das habe ich in homöopathischen Mengen auch in diesem Film an der einen oder anderen Stelle erkannt. Stichwort der Bully, der dann irgendwann seine gerechte Strafe bekommt.
Ja.
Ich hatte vorhin auch gesagt, der fühlt sich an wie ein Videospiel. Das hat die Immersion gebrochen, keine Frage. Aber Dead Space bleibt unterm Strich ein verdammt gutes Spiel. Und ja. Deshalb gibt es echt wenig zu meckern. Ich fand den top.
Super. Dead Space, das Remake oder Original? Was spielst du lieber?
Ich habe das Remake nie gespielt. Ich habe mir einfach das Original gegeben und schwelge immer noch in nostalgisch schönen Erinnerungen daran.
Ja, sehr gut. Jetzt komme ich zu meiner 2 und natürlich ist da wieder die große Frage und das machen halt echt viele, die wissen nie so genau, ist jetzt Alien oder Aliens auf der bessere Teil. Ich habe lange überlegt und habe dann auch mal umgeschrieben nochmal und letzten Endes habe ich mich dann dazu entschieden, auf Platz 2 dann auch Alien 1 zu machen. Da ist dann bei mir jetzt der erste Teil auf der 2 aufgrund, wir hatten es gerade schon gehabt, des Pacings. Er ist halt ruhiger und langsamer. Deswegen ist Alien 1 auf der 2 bei mir.
Der Internet-Mob, der hat sich jetzt schon mit Mistgabeln bewaffnet.
Na, aber hallo, das kann gut sein, ja. So, dann kommen wir mal zu deiner 1. Jetzt bin ich aber gespannt, du.
Nee, es bleibt ja nur noch ein Film übrig. Genau. Das ist sicherlich auch eine unpopular Opinion oder wie man das nennt, aber das ist bei mir einfach Prometheus und das hat auch extrem subjektive Gründe, weil ich diesen Film, das war der erste Alien-Film, den ich jemals im Kino, wenn man ihn denn als Alien-Film bezeichnet, gibt ja auch Leute, die kennen ihm das ab, aber das war der erste Film im Alien-Universum, den ich im Kino gesehen habe. Und das war auch zu einer Zeit, in der ich so langsam angefangen habe, mich verstärkt, also so intensiver mit Filmen auseinanderzusetzen. Man hat so Filme, da erinnert man sich noch, wie man ins Kino gegangen ist, oder? Und wie man den erlebt hat. Und bei Prometheus geht es mir halt genau so, dass ich noch weiß, dass ich irgendwie in der zweiten Reihe hinten saß mit meinen Freunden und ich die ganze Zeit einen offenen Mund hatte und dachte, what the fuck, ist das für eine kranke Welt, die hier aufgebaut? Was sind das für Bilder, Alter? Was, Raumschiffe können so nice aussehen und ja. Die Kobra ist ihm in den Mund geschlüpft, Alter. Und am Schluss schlüpft da noch irgend so ein Ding aus einem Konstrukteur raus und dann gibt's da noch diesen philosophischen Unterton mit der Frage nach dem Sinn des Lebens. Ja, also du merkst schon, ich mag diesen Film recht gerne.
Ja. Du hast es, ich habe es ja gerade auch gesagt, es sind halt auch die Bilder, ne, die einen halt absolut begeistert haben und der sah halt einfach unfassbar gut aus, der Prometheus. Gut, bei mir jetzt nur Platz 5, aber ich verstehe, dass sich diese Bilder halt einfach so geflasht haben. Kann ich nachvollziehen.
So, und du bist ein Cameron-Fanboy, oder was?
Kann man so sagen, ja. Ja, ich wollte eigentlich das erst dann andersrum machen, aber nein, wegen des Pacings habe ich so gemacht. Aliens ist für mich dann doch auf Platz 1 und das ist halt einfach, weil der halt neben Horrorelemente auch noch super Action versteckt. Und was heißt versteckt? Also ich meine, sehr, sehr präsent, ne, aber erpackt, besser gesagt, ne. Und das ist halt einfach der beste Alien-Film. Ich glaube, dass viele hier auch zustimmen würden. Natürlich sagen viele im ersten Moment, der erste ist der bessere Teil, aber es gibt mit Sicherheit auch welche, die dann mir da zustimmen und sagen, gut, der erste ist halt klasse, aber er ist halt einfach dann doch ruhiger als der zweite Teil. Und Cameron hat hier einen fantastischen zweiten Teil hingelegt, den ich jetzt auch neulich erst wieder laufen hatte. Und er ist bahnbrechend. Er ist für mich ein unfassbar guter Film und ich kann den immer wieder gucken. Genauso wie ich auch immer wieder Terminator 2 gucken kann. Das ist ja auch ein wahnsinns zweiter Teil. Cameron hat's einfach drauf. Deswegen ist Aliens bei mir auf Platz 1. Das war mal ein Ranking, oder?
Definitiv.
Da haben wir uns jetzt ja doch sehr, sehr unterschiedlich haben wir jetzt hier abgeliefert.
Und ich möchte auch nochmal dazu sagen, das ist ja alles eine subjektive Einschätzung und das bedeutet nicht, dass dass das hier in Stein gemeißelt ist, dass unsere Reihenfolge da die vorgibt, was da Kanon ist und wer den besten Film abgeliefert hat, sondern das bleibt ja ein Kunstobjekt, ein Film und das darf jeder natürlich selbst so entscheiden, wie er das gerne möchte.
Das ist richtig, genau so ist es. Mich würde ja mal interessieren, ob es so wirklich Zuhörer gibt, die wirklich deine oder meine Liste auch so gehabt hätten. Das wäre ja mal echt interessant, oder? So 7 Teile exakt in der gleichen Reihenfolge. Vielleicht gibt es ja den einen oder die andere, die jetzt schreibt, vielleicht in den Kommentaren, hier Niklas, ich habe genau wie du. Oder hier Alex, ich habe genau wie du. Oder hey Alex, du bist nicht ganz klar.
Brüder und Schwestern im Geiste. Auf einer Welle im Alien-Franchise mit uns.
So ist es, richtig. Genau. Ja, das war aber sehr interessant, du. Also wirklich super, hat mir sehr gut gefallen. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Gebe ich so zurück. Sehr angenehmer Gesprächspartner bist du.
Das freut mich, danke.
Ich wünschte mir, wir hätten bei diesem Film ein bisschen mehr unterschiedliche Meinungen gehabt, weil wir haben den jetzt beide ja gut gefunden. Aber wer weiß, vielleicht findet sich ja irgendwann mal ein Film, in dem man im Vorhinein dann noch abklopft, dass da gewisses Reibungspotenzial vorhanden ist.
Ja,
dann
bist
du vielleicht noch etwas feuriger, wenn es nicht schon feurig genug war.
Richtig, genau. Eine Frage hätte ich noch an dich. Die wollte ich dir eigentlich vorhin schon stellen, habe ich vergessen. Das mache ich jetzt noch.
Okay.
Wie kamst du auf Fancy Reviews?
Den Namen meinst du?
Den Namen, ja, genau.
ist schnell und sehr leicht erklärt. Und zwar gibt es einen YouTuber, der nennt sich Horrible Reviews, ist so ein Niederländer. Und der macht Reviews auch über Horrorfilme. Und der hat halt dieses geile Wortspiel gemacht mit Horrible Reviews. So, er macht schlechte Reviews, so könnte man ja denken. Oder er macht eben Filme über Horrorfilme, Horrible Reviews. Und dann, ich finde den Namen unglaublich genial. Und ich wollte auch irgendwas mit Reviews machen. Und dann dachte ich mir, naja, nehme ich vielleicht einfach Fancy Reviews, weil ich so ein bisschen den Anspruch habe, dass meine Reviews in irgendeiner Form... Ja, es soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber ich will mich nicht nur vor die Kamera stellen und meine Gedanken äußern, sondern ich will das ein bisschen aufbereiten und deshalb das Wort Fancy.
Ah ja, in Ordnung, okay. Das klingt logisch, ja. Ich muss dir auf jeden Fall nochmal sagen, dass ich deine Arbeit wirklich loben muss. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, Videos zu machen. Also ich habe ja alleine mit dem Schnitt hier bei einem Podcast schon genug Arbeit, die mich echt wirklich auch auslastet manchmal und dann dann aber noch mit Film und mit Einschnitten von Making-ofs und was du da alles machst. Also da muss ich dir wirklich sagen, und das dann auch im Wochentakt, das ist, muss ich dir sehr hoch anrechnen. Also das ist wirklich, also großes Lob von mir.
Vielen Dank. Das geht runter wie Öl und ich spiele den Ball zurück und sage, du hast ja auch schon über 200 Episoden hier fabriziert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und
260 sind es jetzt, ja.
Oder sogar noch mehr und dann auch immer teilweise über 2 Stunden. Also da fließt sicherlich auch der ein oder andere Schweißtropfen bei deiner Arbeit und das sollte man auch mal wertschätzen.
Vielen, vielen Dank. Das freut mich. Alles klar. Du, dann wünsche ich dir noch einen sehr, sehr schönen Abend, restlichen, netten Sonntagabend noch für dich. Und dann, ja, sehen wir uns oder hören wir uns ja dann vielleicht nochmal in der Zukunft.
So ist es. Das wünsche ich dir auch und bis sehr bald.
Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.
Ciao.
Ja, und an alle da draußen, die heute das erste Mal bei Let's Talk About Horror gelandet sind, möchte ich mich natürlich bedanken, dass ihr zugehört habt und dass ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Let's Talk About Horror gibt es jetzt seit fast 3,5 Jahren und hier besprechen wir die besten, aber auch mal die schlechtesten Horrorfilme. Und das Gute daran ist, dass ihr alle auch meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen sein könnt. Wenn ihr also schon immer mal bei einem Podcast dabei sein wolltet und dann euer Lieblingsthema auch noch Horrorfilm ist, dann könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. So, dann danke ich euch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.